Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Da ist er zurück, rechtzeitig aus Sandhausen wieder eingetroffen. Tino Meyer ist in der Runde bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Wir gehen eilends auf die Nummer 100 zu. Tino, schönen guten Tag erstmal.
100. Auswärtsfahrt von mir. Hallo nee. Jens, meinst du die 100. Auswärtsfahrt
nee.
Von mir? Oder? Du meinst unsere 100. Folge, oder?
Ja. 100. Auswärtsfahrt. Hast du 100 Auswärtsfahrten auf dem Konto?
Ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, ich bin noch ein bisschen weit weg davon. Nee, die 100. Auswärtsfahrt, das dauert noch ein bisschen.
Mhm.
Aber Jens, ich kann dir sagen, ich bin am Samstagnachmittag direkt darauf angesprochen worden, ob ich denn am 21. Dezember mit nach Unterhaching fahren würde. Nachdem ich ja zuletzt in Osnabrück war, ich sage jetzt nicht, wie das Spiel ausging, und jetzt eben am Samstag in Sandhausen. Ich will nicht sagen, ob ich jetzt als Glücksbringer durchgehe, aber zumindest habe ich eine, so will ich mal formulieren, ungeschlagen Serie.
Ich habe viele Nachrichten bekommen, auch auf deinen Namen hin. Es haben mir Menschen geschrieben, ich soll dir Trost spenden für den Sandhausen-Ultra. Auf der anderen Seite soll ich aber auch sagen, Mensch, der Auswärtsmeier sollte jetzt häufiger mitreisen, weil das läuft ja ganz gut, wenn er auswärts Dynamo Dresden begleitet.
Na, das ist der Tenor, den ich auch so gehört habe, genau. Und Auswärtsmeier gefällt mir gar nicht so schlecht.
Und es gab ja auch noch was. Also du hast ja von Niklas Kreuzer ein Trikot geschenkt bekommen. Wir werden es sicherlich auf den sozialen Netzwerken auch mal veröffentlichen. Also es gab ein frisches Shirt vom SV Sandhausen für dich. Dein wievieltes Fußballtrikot ist das? Schätze mal aufs zweite oder dritte. Wahrscheinlich neben dem Papang-Trikot von 1996 und einem Shirt von Giovanni Elber aus dem Jahr 99, 98, keine Ahnung.
Jens, du bist ganz knapp dran. Das wievielte ist, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Aber ich besitze Tatsache ein FC Bayern-Trikot aus etwa der Zeit mit der Rückennummer 6. Das war ja die Phase noch, als Namen nicht auf dem Trikot standen. Mhm. Die älteren Zuhörer werden sich daran erinnern. Und als die erste 11 auch noch durchnummeriert war, von Nummer 1 bis 11. Ja, auch die
Zeit. Das
Zeiten
ist aber schon ganz lange
Fußball.
Her, oder?
Und mein Trikot, das ich mir damals ausgesucht habe, vom FC Bayern München, hatte die Nummer 6. Und
okay.
Jetzt überleg mal, wer die damals trug. War später dann auch mal Sportdirektor. Ich glaube, er war der bessere Spieler als Sportdirektor, nicht ganz
Christian
so erfolgreich. Na, siehst du bist auch Experte. Bei dir würde jetzt unter dem Namen stehen Experte. Genau, das stimmt. Es war das Trikot von Christian Nerlinger.
Okay.
Das habe ich also gehabt. Dann erinnere ich mich an den Schwarz-Gelb-Trikot, Jens, was wir beide erhalten haben
Ja. Vor
dem Saisonbeginn, bei der Saisoneröffnung von Dynamo. Da steht hinten 1953 Schwarz-Gelb drauf. Und dann habe ich jetzt ein Trikot mit der Nummer 16.
Also du hast drei Trikots?
Ich glaube ja.
Nee, also da habe ich ein paar mehr. Also und ich bin schon überhaupt nicht der ganz große Trikotsammler, aber ich würde sagen, auf 20, 25 komme ich. Viele schwarz-gelbe, definitiv, aber nee, ich würde fast sagen 30.
Ich brauche nicht so die Trikots, ich trage die Spiele da mehr im Herzen.
Es war klar, dass das kommt. So.
Ich muss noch eins korrigieren. Damit da jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Du hast ja den, wie soll ich sagen, den Devotionalientausch von Sandhausen angesprochen.
Mhm.
Ich habe nicht irgendein Trikot bekommen vom Niklas. Ich habe das original getragene Trikot bekommen und habe dafür ich habe das original getragene Trikot vom Samstag erhalten. Er zog es sozusagen in der Mixzone vor mir aus und dafür hat er aber auch ein original Dresdner Stollen bekommen. Also nicht irgendein Stollen, sondern auch einen originalen. Und das gehört zur Wahrheit dazu, einen Adventskalender von Radio Dresden.
Den hat er auch bekommen, genau.
Und da hat er sich auch sehr gefreut. Es war also, nachdem der SV Sandhausen 3 Punkte nicht geholt hat, hat zumindest der Niklas 2 Präsente dann noch nach dem Spiel erhalten. Und es war ein schwacher Trost.
Ach komm, wenn wir jetzt schon über Niklas gesprochen haben, dann spielen wir hier auch ein. Niklas Kreuzer, mit dem wir ja auch neulich eine Folge aufgezeichnet haben und für den das natürlich ein besonderes Spiel gewesen ist. Und du hast dich nach der Partie mit ihm auch unterhalten.
Ja, jetzt stehen wir hier danach. Dynamo hat 4-2 gewonnen. Vor mir steht Niklas Kreuzer. Und Niklas, was sagst du jetzt zu dem Spiel?
Ja, ich glaube, dass am Ende die Niederlage in Ordnung geht, kann man schon so sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir die erste Halbzeit vor allem im Stil einer Spitzenmannschaft gespielt haben. Sehr abgeklärt, sehr souverän, auch verdient, glaube ich, geführt haben. Dynamo hat das dann in der zweiten Halbzeit gemacht. Also war dann von deren Seite aus im Stil einer Spitzenmannschaft, glaube ich, die Tore im richtigen Zeitpunkt von uns einfach ja, zu schlecht verteidigt. Und dann, wenn du zwei Tore hinten legst, glaube ich, wird es nochmal schwer ranzukommen. Am Ende hat man, glaube ich, noch eine Chance da, wo links am Tor vorbeigeht, wo es vielleicht nochmal spannend wird. Aber am Ende, glaube ich, ja, entscheidend in so einem Spiel Kleinigkeiten, und da war Dynamo heute besser.
Ich wollte es gerade sagen, das ist auch das, was die Trainer in der Pressekonferenz gerade gesagt haben. Diese Liga ist verdammt eng und es entscheiden immer wieder Kleinigkeiten.
Ja, das hat man heute gesehen. Also ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit einen Tick mehr da waren, hatte ich das Gefühl. Einen Tick mehr eingestellt auf dieses Spitzenspiel, aber in der zweiten Halbzeit dann in den falschen Momenten die Gegentore bekommen haben. Und ich glaube, dass heute, waren es 4 von 6 Toren, die, glaube ich, nach Standards fielen, wo wir einfach nicht da waren. Und da war es in dem Belang zu wenig. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesehen, dass wir uns mit so einer Top-Mannschaft auf jeden Fall messen können und zu Recht da oben dabei sind und jetzt nicht den Kopf ins Sand stecken dürfen, sondern, wie du auch schon sagst, wird bis zum Ende spannend, glaube ich.
Nun verliert man als Fußballprofi oder Sportler nie gern, aber ist es heute einigermaßen erträglich, wenn der Sieger am Ende Dynamo Dresden heißt?
Das war 7 Jahre lang so. Da hatte ich es gern, dass Dresden am Ende als Sieger dasteht. Aber natürlich, heute muss ich sagen, ich bin Spieler des SV Sandhausen, hätte natürlich gerne die 3 Punkte hier behalten. Was in Zukunft passiert, da wünsche ich der SGD logischerweise nur das Beste. Aber heute hätte ich natürlich sehr, sehr gern gewonnen.
Was in Zukunft passiert, ist das Stichwort, du musst nächste Woche ins Krankenhaus zur Kontrolle. Sag mal kurz noch 2 Worte, dir geht's wieder richtig gut, das hat man gesehen, ne? Du kommst jetzt regelmäßig zu Einsätzen und trotzdem ist diese Kontrolle immer noch notwendig, um zu checken, dass alles noch in Ordnung ist?
Um frühzeitig zu reagieren. Ich glaube, dass so eine Krankheit immer wieder kommen kann, wenn ich jetzt, glaube ich, 2-3 Jahre nicht zum Arzt gehen würde und es wird dann irgendwann im Endstadium erkannt, wäre es fatal. Deswegen bin ich jetzt in kurzen Zeitabständen dort, beziehungsweise alle 3 Monate, wie du richtig sagst, nächste Woche ist es wieder soweit. Und ja, da muss man dann hoffen, dass alles in Ordnung ist. Und ja, ich drücke mir selber die Daumen.
Ich bin ja im Podcast hier als Sandhausen-Ultra sozusagen nicht nur verschrien, sondern lebe das ja ein Stück weit auch aus. Können wir uns darauf einigen, wenn am Ende Dynamo und Sandhausen hochgehen, dass das für alle eine Win-Win-Situation ist?
Ja, da machen wir eine schwarz-weiß-gelb-schwarze Feier, oder? Sieht gut aus. Nee, wäre auch mein Traum oder Wunsch natürlich aller Voransicht nach, dass wir natürlich erst aufsteigen. Aber wenn ich es jemandem von Herzen natürlich noch gönne, dann der SGD.
Dann einigen wir uns darauf. Niklas, alles Gute und toi toi toi.
Gleichfalls, Dankeschön.
Und Tino, weil er es jetzt am Schluss auch gesagt hat, das zeigt mal wieder, es gibt wichtigere Sachen als einen Auswärtssieg in Sandhausen, so schön der ist und so sehr wir uns alle darüber gefreut haben. Aber natürlich, alle Daumen sind fest gedrückt für die Nachuntersuchung beim Niklas.
Genau, so eine Krebserkrankung, es muss nicht immer die Krebserkrankung sein, um festzustellen, dass es wichtigere Sachen als Fußball gibt, aber solche schweren Diagnosen holen einen dann immer ganz schnell in die Realität zurück. Aber Niklas hat das wirklich hervorragend gemeistert, ist jetzt auch wieder fit, auch das hat ja eine Weile gedauert und spielt, glaube ich, jetzt mal unabhängig vom Samstag, eine wirklich gute Rolle auch in Sandhausen. Und das sage ich jetzt nicht als Sandhausen-Ultra, sondern das sage ich als Beobachter der dritten Liga. Nee, der hat schon seine Position da wieder gefunden. Und das Allerwichtigste ist, dass er gesund ist und dass er seinen Beruf, der ja nun mal der Profifußball ist, dass er den auch wieder ausüben kann.
Werbung.
Der Hinweis an unseren Exklusivpartner Radeberger. Wenn ihr noch keine Idee habt, was ihr euren Liebsten zu Weihnachten schenken sollt, dann schaut doch mal beim Online-Shop von Radeberger vorbei. Dort findet ihr alles, was das Radeberger Herz zu Weihnachten begehrt. Ein Highlight in diesem Jahr, der brandneue Radeberger Winterpullover, für dessen Design die Radeberger Pilsner Community auf Instagram abgestimmt hat. Das Motiv, ein echter Hingucker, und nicht nur das, dank spezieller Leuchtfarbe sorgt der Pullover für eine leuchtende Überraschung auf jedem Weihnachtsfest. Und kleiner Bonus im Dezember, da fallen ab einem Warenwert von 30 Euro keine Versandkosten an. Alle Infos auf radeberger.de. Tino, wir sprechen gleich mal ausführlich über Sandhausen, verweisen aber, dass wir heute auch wieder einen Gast in unserer illustren Runde haben.
Genau, das ist auch wirklich eine gute Folge. Wir haben ja mit Niklas schon gesprochen und wir haben jetzt noch...
Was heißt denn eine gute Folge? Gibt es auch schlechte Folgen? Also das stellst du jetzt...
Ich wollte eigentlich sagen, eine besonders gute Folge.
Das ist heute eine gute Folge. Es wird jetzt schon vorher, vor der Aufzeichnung wird gesagt, es ist eine gute Folge, es ist eine mäßige Folge, es ist keine gute Folge. Hier braucht ihr nicht weiterhören.
Treue Hörer schalten immer ein und okay. Heute lohnt sich's besonders, weil wir haben heute eine besonders gute Folge. Okay. Denn nach dem Gespräch mit Niklas Kreuzer haben wir gleich noch Ralf Becker, der eine oder andere der jüngeren Hörer wird sich auch erinnern, das war der Sportchef für knapp 4 Jahre von Dynamo Dresden, der dann einigermaßen überraschend im März entlassen wurde. Und heute wird er sich erstmals zu seiner Zeit in Dresden äußern und wird uns vielleicht auch verraten, was er künftig macht.
Da sind wir sehr gespannt drauf und freuen uns auf das Gespräch mit Ralf Becker. Jetzt reden wir mit Tino Meyer über den Ausflug nach Sandhausen.
In dieser besonders guten Folge kann ich auch über eine besonders gute und erfolgreiche Reise berichten, weil sowohl Anfahrt und auch Rückfahrt liefen doch problemlos. Und sportlich erfolgreich war es außerdem, hast du ja gesagt, ne? Und ja, ne, es war rundum doch ein Ausflug. Klingt jetzt so, wie als wäre es touristisch gewesen. Es war ja eine Dienstreise, aber kann man schon mal machen.
Die Dienstreise an den Hartwald war erfolgreich, nicht nur für dich, sondern auch für die Sportgemeinschaft. Wobei, ganz ehrlich, ich dachte ja Mitte der ersten Halbzeit, verdammte Axt, es läuft wie immer. Ein Ex-Dynamo, Dominik Baumann in diesem Fall, köpft ein, Dynamo gerät in Rückstand. Buh, die Dinge nehmen ihren Lauf am Hartwald.
Du, ging mir ganz genauso. War da auch für einen Moment, dachte ich, boah, weil Dynamo hat anders, ich erinnere da gerne an letzte Woche, wo ich auch gesagt habe, ich habe kein gutes Bauchgefühl, war Dynamo diesmal wirklich da, sie haben gegengehalten, sie haben sich halt nicht irgendwie, wir wissen, was uns in Sandhausen erwartet und dann spielen sie doch schlecht, sondern die haben wirklich diesmal gewusst, was da kommt und haben auch entsprechend agiert, haben kämpferisch dagegen gehalten, haben das auch gut gemacht. Beide Mannschaften hatten so quasi Chancen, immer mal so kleine Räume und dann fällt dieses 1:0 und du hast das Gefühl gehabt, diesmal war es zwar kein Pass durch die Mitte, ein Tor insofern wie aus dem Nichts, weil Dynamo nach dem Standard schon in numerischer Überzahl im eigenen Strafraum war und sich dann 2-3 Mal so deppsch angestellt hat, sage ich mal auf gut Sächsisch, dass dann echt noch ein Gegentreffer rausfiel und ja, dass da die gute Anfangsphase irgendwie wieder hin war.
Für alle, die das Sächsischen nicht mächtig sind, kann man sagen, dämlich, nicht gerade schlau angestellt.
Ungeschickt.
Ungeschickt. Och, schön ausgedrückt. Aber die Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen. Also sie haben wirklich eine Reaktion gezeigt.
Ja, das stimmt. Ich habe danach geschrieben, auch der Ausgleich fiel ein Stück weit wie aus dem Nichts. Weil es war jetzt irgendwie keine große Chance in dem Sinne, aber es war natürlich ein toller Angriffszug von Jonas Sterner, der sich den Ball da erkämpft hat, in die Mitte passt oder die Seiten verlagert auf Sascha Risch, der ja diesmal den Vorzug erhalten hat vor Philipp Heise und das auch gerechtfertigt hat, das Vertrauen des Trainers. Der spielte wirklich in Sahnepass in Strafraum in den Lauf von Jonas Ömichen, der in die Mitte passt und dann hatte Dynamo ein bisschen Glück. Das gehört eben dazu, dass sich Torwart und Abwehrspieler von Sandhausen ein bisschen behinderten. Der Ball Richtung Torlinie flog. Der Ex-Dynamo Jakob Lewald versuchte irgendwo zu klären, das nicht gelang und Christoph da Ferner wirklich bloß noch den Oberschenkel hinhalten musste und aus Nahdistanz zum Ausgleich kam. Ein guter Spielzug. Am Ende stand es dann 1-1 und das passte auch in diese Phase.
Die Kollegen, ich glaube, aus dem südwestdeutschen Raum haben das als Kacktor bezeichnet. Ich würde niemals ein Tor von Dynamo Dresden als Kacktor bezeichnen. Den muss man dann trotzdem reinmachen. Das hat ja Christoph der Fermer dann im Anschluss auch gesagt. Und trotzdem eben die Art und Weise, wie du es rausgespielt hast, die war doch schön anzusehen.
Nee, wirklich. Und auch nochmal, um ein Wort zur Aufstellung zu sagen, dass Sascha Risch da auftauchte, damit war ja nicht unbedingt zu rechnen. David Kubata hat sein erstes Spiel von Anfang an bestritten in der Innenverteidigung. Das war eher schon klar. Und den dritten im Bunde, der neu in der Anfangself war, habe ich ja auch schon benannt, Jonas Ömichen, der auf der linken Seite vor Sascha Risch auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat, mal wieder. Und die beiden waren es dann, Risch und Ömichen, die maßgeblich die Vorarbeit geleistet haben, dass dann eben Christoph da Ferner dort steht, wo ein Torjäger stehen muss.
Zu meinen lobenden Worten zu Jonas Ömichen wollte ich gleich noch kommen, wenn wir über die zweite Halbzeit auch sprechen, auch über den Treffer von Ömi. Jetzt erstmal ja, der Genickschlag, kurz vor der Halbzeitpause, 41. Minute, kassierst du wieder ein Gegentor, wieder resultierend aus einem Standard. Wobei ich sage, der Standard war für mich schon strittig, auch die gelbe Karte, die Schapina da bekommen hat. Und trotzdem, du verteidigst halt ziemlich komisch. Auch diese Situation, bringst den Ball nicht raus. Also das Defensivverhalten, gerade auch bei Standards, war schwierig.
Ja, hast du schon absolut korrekt beschrieben. Auch dieser Standard, der Tatsache umstritten war, aber ja nicht automatisch deswegen eine Torchance bedeuten muss für Sandhausen. Den hat Dynamo aber sowas von, da ist dann auch ungeschickt schon förmlich und nett umschrieben, Also da ist dann dämlich schon eher besser oder halt ja, einfach nur schlecht. Wieder so ähnlich, zwei Zweikampfsituationen im eigenen Strafraum und Dynamo verliert beide. Und dann kommt der Sandhäuser da frei zum Schuss, macht das auch dann ganz, ganz sauber und kommt da zum 2-1. Aber Thomas Stamm, der Dynamo-Trainer, danach auch sehr, sehr sauer. Konnte sich auch über den Sieg, fand ich, jetzt gar nicht so freuen. Und das Erste, was er tatsächlich auch ansprach, war dieses sehr, sehr ungeschickt bis schlechte Zweikampfverhalten. Die Verteidigung der Standards in der ersten Halbzeit, woraus zwei Tore resultierten. In dem Spiel, wo es nämlich sonst gar nicht viele Chancen gab, auch für Sandhausen nicht. Und das darf, das war dann auch der Tenor von Thomas Stamm, das darf Dynamo oder überhaupt in auf dem Niveau einfach nicht passieren.
Da muss man nicht gut hinbekommen haben und wenn du vorne mitspielen willst in der dritten Liga, müssen wir anders Standards verteidigen. Das war heute nicht gut, losgelöst von den Toren. Kannst du dann gegen nicht nur diese Qualität, sondern grundsätzlich in der dritten Liga musst du es anders, konsequenter und vor allem bis zum Schluss einfach besser wegverteidigen. Ich habe trotzdem wenig bis keine Torchancen in erster Halbzeit gesehen von Sandhausen. Das heißt, wir haben aus dem Spiel raus sehr, sehr vieles gut wegverteidigt, ja, gut Druck drauf bekommen. In Summe schon die ersten 45 Minuten eigentlich ein ordentliches Gefühl gehabt. Das haben wir den Jungs auch in der Pause reingegeben. Einzig die Standardsituation bemängelt und ja, haben uns dann zweite Halbzeit belohnt für ein sehr gutes Spiel über 90 Minuten, viele Torchancen rausgespielt, gerade wenn ich sehe, glaube ich, 46., 47. Minute, kurz nach der Pause, hat Ömi schon wieder eine richtig gute Chance, der knapp am Pfosten vorbeigeht und haben dann über die 90 Minuten gesehen, glaube ich, zwei Chancen aus dem Spiel raus, kurz nach der Halbzeit, ja, da gab es eine Phase, wo Sandhausen ein, zwei gute Momente hat, hinter die Kette kommt, wo wir die Tiefe nicht gut verteidigen, in Summe aber ein richtig gutes Spiel gesehen von uns gegen sehr, sehr starken Gegner. Entsprechend auch nicht immer möglich, alles wegzuverteidigen.
Die zweite Halbzeit, gerade diese 8 Minuten, wo du 3 Tore erzielst, das war schon mit das Beste in dieser Drittligasaison von Dynamo Dresden.
Also ich saß ja auf der Pressetribüne neben Thomas Nahrendorf, auch ein geschätzter Kollege hier aus unserer Podcast-Runde, mit dem wir ja schon so einige unserer 96 Folgen, Jens, sind, oder 97?
Ich glaube, es ist heute Folge 97.
Mit dem wir einige dieser 97 Folgen schon bestritten haben. Wir haben uns beide angeguckt und wir haben überlegt, beste Halbzeit dieser Saison, beste Auswärts, zweite Halbzeit dieser Saison. Und da waren wir uns ziemlich einig, dass das stimmt. Wir hatten noch 1860, das Spiel habe ich selber nicht gesehen, da war er vor Ort. Mhm. Hat er noch in Erinnerung. Aber man muss ja so eine Halbzeit oder so ein Spiel auch immer bemessen am Gegner. Und da Sandhausen schon zu der gehobenen Klasse dieser dritten Liga gehört, fand ich das wirklich eine sehr, sehr gute und die beste zweite Halbzeit, die Dynamo diese Saison auf jeden Fall auswärts gespielt hat. Vor allem wegen der 3 Tore, wegen dieser Effektivität. Es müssen nicht immer 3 Tore gleich sein in 8 Minuten, aber es war halt eine hohe Effektivität. Und danach haben sie es wirklich wie eine Spitzenmannschaft verteidigt. Weil Sandhausen hat es schon was versucht. Und da haben sie mit ein bisschen Glück, aber ganz viel Geschick, die 0 hätte ich fast gesagt, die 2 gehalten. Es blieb bei 2 Gegentoren, sodass der Sieg am Ende wirklich auch sehr, sehr verdient war.
Und das, was du jetzt schon durchklingen lassen hast, ist mir eben auch wichtig. Oft wird ja dann gesagt, naja, aber Sandhausen war auch schwach. Also da musste auch Dynamo gewinnen. Das finde ich eben nicht. Es war schon ein Kräftemessen der gehobeneren Klasse in der dritten Liga. Wir sprechen immer noch von der dritten Liga. Und dafür hat es eben Dynamo gut gemacht. Das war endlich auch mal Spitzenspielform der SGD. Was wir die Woche davor noch kritisieren mussten.
Absolut. Der Niklas Kreuzer hat es ja vorhin auch schon gesagt. Es sind zwei starke Mannschaften dieser Liga, die sich dagegen überstanden. Und wenn wir Dynamos Tore ansprechen, Dynamo hat 4 Tore erzielt gegen eine Mannschaft, die in zuvor 15 Spielen auch erst 15 Gegentore kassiert hat. Also das muss man ja auch immer bewerten. Das ist jetzt nicht die Mannschaft, die für Hurra Offensivfußball steht und hinten auch immer viele Tore frisst, sondern die stehen Sandhausen schon für einen geordneten, stabilen, defensiven, sicheren Fußball. Und dort, also auswärts, 4 Tore zu machen, das ist schon ordentlich. Und es hätten ja nicht die einzigen bleiben müssen. Es gab sicherlich auch gerade, weil Sandhausen dann die Räume geöffnet hat, schon noch die eine oder andere Möglichkeit für den einen oder anderen Treffer mehr. Wenngleich ich sage, das 4-2 geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. Alles andere wäre dann auch nicht korrekt gewesen.
Christoph da Ferner hatte das 1-1 gemacht und macht dann auch das 2-2. Ach, der Christoph da Ferner dort vorne, das ist schon eine Torgarantie. Wir sprechen von Christoph da Ferner, nicht von Robin Meissner, dem du so viele Tore zugesteckt hast vor der Saison.
Stimmt, haben wir ja schon lange nicht mehr.
Deshalb musste ich dich mal dran erinnern.
Ja, ja, damit ich jetzt nicht hier auf Euphoriewolke irgendwie 7 oder wo auch
8,
immer ich
da. Du bist schon auf 8 oder 9.
Ja, okay. 10 wäre das Stichwort gewesen. 10 Saisontore hat Christoph da ferner schon erzielt. Führt damit auch die Torschützenliste in der dritten Liga an, zusammen noch mit dem Ingolstädter und Timi Thieler aus Cottbus. Aber, nee, absolut in Ordnung. Und ich finde halt, das Gesamtpaket da ferner ist halt das auch, was Dynamo so gut tut. Also sowohl der Charakter als auch diese mannschaftsdienliche Spielweise. Und er hat eben auch in seinem Spiel als Stürmer mehrere Elemente. Dieses 1:1, einfach diesen Torriecher zu haben, als Stürmer dort zu stehen, wo der Ball eben ist im Strafraum. Und das 2:2, Niklas Hauptmann, der das glänzend vorbereitet hat, sagt ja, naja, gut, der Pass von mir, der war ja gut. Aber ich kann den Pass erst nur spielen, weil Christoph den Laufweg auch so hervorragend anzeigt, diesen Laufweg dann geht, den Ball behauptet unter Bedrängnis und dann mit einer Ruhe und Abgeklärtheit abschließt, die wirklich, also die ganze Klasse zeigt. Das war wirklich wieder ein ganz großes Tor.
Also ich sehe, dass Haupe auf die Kette zulaufen kann und weiß dann, dass er einen guten Ball spielen kann. Und dann ging es für mich darum, einen guten Laufweg zu machen. Und dann habe ich ihm dann angeboten und dann vorm Torwart dachte mir, ja, ist, glaube ich, die bessere Alternative, ein bisschen ihn weich zu chippen. Das hat dann gut funktioniert und dann hatte ich schon das Gefühl, dass wir ins Rollen kommen und haben uns ein Stück weit in den Rausch gespielt, was echt Spaß gemacht hat, vor allem mit den Fans, wo wir dann dreimal von unseren Fans gejubelt haben. Das war schon ein cooler Moment, muss ich sagen. Wie wir dann die Tore machen, ist natürlich dann echt gut und freut mich auf jeden Fall. Aber ja, wir müssen jetzt auf dem Boden bleiben und waren jetzt halt auch wieder ein paar Sachen dabei, die jetzt nicht so gut waren. Und am Sonntag kommt wieder ein harter Brocken auf uns zu. Von dem her alles gut, die Punkte nehmen wir mit. Freut mich, dass ich der Mannschaft wieder einen Input geben konnte und geht trotzdem jetzt wieder weiter am Sonntag, dann vielleicht auch wieder zu Hause zu treffen.
Und er wirkt immer nach dem Spiel so ruhig, so sachlich, so nüchtern. Aber man hat gemerkt, Mensch, das war schon was Besonderes für ihn. Auch wie er gejubelt hat vor dem Gästeblock, vor den rund 2000 Mitgereisten. Ja, die wissen das auch zu schätzen, dass da eben 2000, das sind ja nicht mal 40 Kilometer, sondern sind rund 500 Kilometer dort mitreisen nach Sandhausen und dann endlich auch mal den Hartwaldfluch besiegt haben.
Ja, ganz genau. Also das war natürlich für alle Beteiligten besondere 8 Minuten. Du liegst zurück. Also Dynamo, das haben danach alle Beteiligten auch gesagt, die hatten schon die ganze Zeit das Gefühl, da geht was, auch nach dem Rückstand. Und trotzdem rechnest du nicht damit, dass du das Ding jetzt mal so easy umbiegst. Und dann machst du den Ausgleich, dann machst du kurz danach, 6 Minuten später, das 3:2 und dann noch das 4:2 und alles direkt vor deiner Kurve. Und auch noch mit deinen Ersatzspielern, die sich dort gerade erwärmten. Und da gibt es richtig schöne Bilder und das waren schon richtig krasse Emotionen, wo es auch rausbrach, wo wir auch gesehen hat, das ist jetzt hier auch ein besonderes Spiel. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Duell, wo du denkst, ja, ja, wir werden das schon auf hinten rausziehen, sondern das stand auf Messers Schneide und wie gesagt, in Sandhausen gewinnt nicht jeder.
Vinko Schapina macht sein erstes Tor. Hat danach, wenn wir jetzt auch gleich gesagt, naja, ihm sind Tore jetzt nicht ganz so wichtig, aber wenn er dann so die Mannschaft in Führung bringt, dann ist das ihm schon wichtig. Hat dort den Schädel hingehalten, stand ziemlich ungedeckt.
Ich habe zwar schon mal gesagt, ist jetzt nicht so wichtig für mich, wer die Tore macht, aber wenn ich so ein wichtiges schießen kann, dann freue ich mich natürlich. Wenn es jetzt das 5:2 gewesen wäre, wäre es nicht so toll gewesen. Man konnte gut sehen, dass ich relativ frei war. Ich glaube, irgendwie vor mir blockt den ersten Spieler und ich block den zweiten und renne dann rein. Und mein Gegenspieler wird dann so ein bisschen verhindert. Dadurch war ich relativ frei eigentlich zum Kopfball. War trotzdem eine Entfernung, sage ich mal, glaube ich. Aber ich war froh, dass der einfach rein ist.
Das Thema Offensivstandort, können wir damit abhaken? Problem gelöst?
Nee, es geht immer weiter. Können wir immer noch verbessern.
Das Gute ist, dass jetzt regelmäßig Standardtore erzielt werden. Das haben wir jetzt in Sandhausen gesehen, wie wichtig das ist, wenn aus dem Spiel heraus die Abwehrreihen ziemlich dicht sind, dass man aus dem Standard auch gefährlich ist. Und jetzt inzwischen passiert es in schöner Regelmäßigkeit, sodass wir das, sage ich mal so, das Thema Offensivstandard erstmal nicht mehr thematisieren müssen. Wir behalten es mal in Wiedervorlage.
Okay.
Aber das Thema Defensivstandard, ja, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, das bleibt natürlich akut.
Deshalb wirst du es wahrscheinlich auch weiter trainieren, das Abwehrverhalten bei Standards, und damit schärfst du dann natürlich auch für die Offensive die Sinne bei den eigenen Standards, weil das wird ja dann im Training sicherlich beides bearbeitet werden. Und dann trifft noch Jonas Oehmichen, drückt den Ball da artistisch im Seitfallzieherart über die Linie und hat damit eine sehr, sehr gute Leistung am Samstag von sich selbst gekrönt.
Genau, hatte ich vorhin auch schon angedeutet. Der ist echt eine Bereicherung da auf der linken Seite. War ja ein bisschen wirklich überraschend, dass er da zum Einsatz kommt, dass beispielsweise ein Robin Meissner auf der Bank bleibt, dass auch ein Oliver Battista-Meyer auf der Bank blieb. Aber Oehmichen hat so dieses Spielerische und dieses Kämpferische. Mhm. Und ich glaube, man ist ja geneigt, den kleinen Jonas, möchte ich mal fast sagen, ein bisschen auch zu unterschätzen. Dieses Nachwuchstalent, dem das Kämpferische auch so nicht anzusehen ist. Aber der arbeitet sich immer ordentlich in die Partien rein, und das war schon damals in Ingolstadt so. Und jetzt wieder, also insofern ist das doch ein Element. Und das Schöne ist, fand ich, dass halt Thomas Stamm ihn auch wieder von Anfang an gebracht hat und sich nicht für die vermeintliche sichere Alternative Battista-Meyer entschieden hat, wo unter dem Motto, da kann ich nichts verkehrt machen und die Oehmichen kann immer noch kommen, junger Spieler, sondern dass er gesagt hat, nö, lass mal den Oehmichen wieder von Anfang an spielen. Das ist eine echt gute Entwicklung.
Unbekümmertes Auftreten, hat mir wirklich gut gefallen, was er da gemacht hat, und war wirklich sehr, sehr ordentlich. Hören wir noch kurz rein, was Niklas Hauptmann zum Spiel und zum Auftritt der SGD und zum zweiten Sieg überhaupt in der Vereinsgeschichte der Dynamos am Hartwald gesagt hat.
Schlüssel war, dass wir zweite Halbzeit die Standards besser verteidigt haben. Ich fand, erste Halbzeit, wir kommen gut rein. Dann finde ich ausgeglichenes Spiel, aber eigentlich die bessere Mannschaft, und dann bei Standards, die haben wir einfach schlecht verteidigt. Saß man in der Halbzeit, aber haben gesagt, es ist alles möglich. Wir haben eigentlich das Gefühl, so, hier geht was. Und dann muss man sagen, zweite Halbzeit sehr effektiv. Die Chancen, die wir hatten, haben wir dann eigentlich zum größten Teil genutzt. Und dann 4-2 ist auch wieder, ne, dann musst du auch alle dran erinnern, wir müssen jetzt sauber weiterspielen. Und dann wurde es ein, zwei Mal nochmal eng, aber ich finde, wir haben es gut gemeinschaftlich verteidigt. Dass es hier unangenehm werden kann in Sandhausen oder immer unangenehm ist, das wissen wir, weil ich glaube, Dynamo hat jetzt keine super Historie hier mit den Spielen Sandhausen. Und das haben wir von vornherein gesagt, dass wir damit rechnen müssen, dass auch mal Dinge gegen uns laufen. Und das haben wir heute wirklich gut weggesteckt. Erste Halbzeit müssen wir viel, viel besser verteidigen. Kriegen wir zwei Gegentore. Ich fand, aus dem Spiel heraus kam jetzt nicht so sehr, sehr viel von Sandhausen. Trotzdem ist es eine gefährliche Mannschaft mit guten Einzelspielern. Und die Standards in der ersten Halbzeit, das haben wir auch klar angesprochen, müssen wir noch besser verteidigen, definitiv. Also jetzt könnte ich sagen, es ist in der dritten Liga scheißegal, gegen wen du spielst. Aber klar ist für uns auch, dass die Spiele heute, auch letzte Woche Saarbrücken und nächste Woche, das ist schon ein Gradmesser. Und dann siehst du auch, wo du stehst. Letzte Woche war es nicht gut, und heute haben wir einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht.
Also, alles gut. Was machen wir jetzt mit dem SV Sandhausen? Mit deinem SV Sandhausen?
Na, ich habe das ja mit dem Niklas Kreuzer quasi ausgemacht, dass am Ende im Idealfall sowohl der SV Sandhausen als natürlich insbesondere Dynamo Dresden auch aufsteigen. Das ist jetzt praktisch sozusagen besiegelt.
Okay.
Und ganz im Ernst, diese dritte Liga ist so eng.
Den Satz habe ich ja noch gar nicht gehört.
Nee, das ist mir auch erst am Wochenende aufgefallen. Deswegen konnte ich das vorher so noch nicht sagen. Für mich bleibt Sandhausen bis zum Ende da oben mit dabei, genauso wie Dynamo. Und spannend für mich ist jetzt Energie Cottbus. Dazu würde ich jetzt gar nichts mehr sagen, ne? Nachdem wir letztes Jahr Ulm, oder du kannst es ja gerne an mir festmachen, vergangene Saison Ulm Spieltag pro Spieltag irgendwie zurückgeredet haben, und am Ende waren sie doch ganz vorne. Bin ich mal gespannt, was jetzt in Cottbus passiert, aber Sandhausen und Dynamo, weil sie eben diese Qualität haben, das ist ja mein Argument, werden bis zum Ende oben mitspielen.
Ja, möglicherweise auch Saarbrücken und Bielefeld. Gefühlt sind das ja für viele Menschen so die Mannschaften der Stunde. Also Saarbrücken hat mich wirklich überzeugt, gerade bei dem Auftritt hier in Dresden, haben jetzt am letzten Wochenende auch gewonnen. Und Bielefeld macht es auch sehr, sehr ordentlich. Aber in der Formkurve, wenn du die letzten 5 Spiele nimmst, weißt du, wer da oben steht?
Ich tippe mal jetzt Dynamo.
Nee, gibt noch einen besseren.
Ja, Sandhausen ist es jetzt nicht. Lass mich kurz nachdenken.
Hansa Rostock.
Ah, okay, krass.
12 Punkte hat sich der Trainerwechsel auch bezahlt gemacht, und dahinter kommt dann Dynamo.
Pass auf, ich sag dir aber eins zu Dynamo, ne? Also Sandhausen ist ja für mich erstmal so ein singuläres Ding. 4-2 dort gewonnen, super. Und wir hatten ja noch alle so ein bisschen diesen Saarbrücken-Blues, der sich ja noch ein bisschen durch die Woche trug, wo auch der Trainer gesagt hat, ja, der Punkt am Ende ist okay als Ergebnis. Auch nach dem Spielverlauf, auch nach unserer Tagesform ist das ein wertvoller Punkt. Aber natürlich ist ein Punkt auch im Heimspiel gegen Saarbrücken zu wenig. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das in Sandhausen irgendwie wieder korrigieren. Und nach diesem Saarbrücken-Plus, man hatte so gedacht, naja, so richtig mit Dynamo. Und jetzt guckst du dir die letzten 5 Spiele an, die dann mehr oder weniger, glaube ich, alle auch im November lagen. Und dann hat Dynamo im November kein Spiel verloren. Die letzten 5 Spiele sind 11 Punkte. Ich wusste jetzt nicht, dass Hansa Rostock noch besser ist. Aber wenn du nach einer Mannschaft der Stunde fragst, ist das ein Stück weit, nicht zuletzt durch die Statistik, auch Dynamo. Weil das ist die stabilste Mannschaft. Und da zitiere ich gerne Christoph Daferner: Wir müssen punkten, 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 konstant punkten und wir müssen am Ende oben dabei sein, 5, 6, 7 Spieltage vor Schluss. Und da ist so ein ungeschlagener Monat, ja, viel besser geht's da nicht.
Hast du recht, kann ich dir nicht widersprechen.
Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Kannst du es bitte so nochmal wiederholen?
Es sprach,
Beide Sätze.
Es sprach Tino-Optimismus, Meier.
Nee, ich habe doch jetzt aber die Fakten auf meiner Seite, ich spreche doch nicht der Optimismus.
Tino, jetzt würde ich sagen, wir hören mal rein in das Gespräch, was wir mit Ralf Becker geführt haben. Eine Fußball-Halbzeit haben wir uns mit dem ehemaligen Sportchef der Sportgemeinschaft unterhalten.
Das Interview.
Und da freuen wir uns sehr, dass wir mit ihm nochmal sprechen können, mit dem ehemaligen Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden, Ralf Becker. Ralf, guten Tag.
Hallo zusammen.
Wie sieht die Vorweihnachtszeit im Hause Becker aus? Wie ist es so bei Ihnen? Sind Sie schon in vorweihnachtlicher, in weihnachtlicher Stimmung?
Boah, also der Adventkranz, der steht im Wohnzimmer, den haben wir auch jetzt, war ja, glaube ich, vor 2 Tagen, am Sonntag der erste Advent, dann wird dann schon auch mal eine Kerze angezündet. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, ich schaue hier gerade aus dem Fenster raus, das Wetter sieht jetzt eher gerade nach Frühling aus als nach Weihnachten. Also vom Gefühl her ist es noch ganz weit weg. Also alles... Gut. Alles ganz gemütlich.
Vom Gefühl ganz weit weg. Ist das auch so die Beschreibung zum Fußball und zu Dynamo Dresden?
Ja, ich meine, ihr habt mir ja schon mal vor ein paar Wochen gefragt. Ich habe jetzt bewusst dann gerade auch zu Dynamo so die letzten, wie lange ist es jetzt her, 7, 8 Monate eigentlich überhaupt nichts gesagt, gar nichts gesagt, was irgendwie, glaube ich, auch wichtig ist, weil dann beläuft man ja immer Gefahr, wenn man dann für einen Verein gearbeitet hat und dann relativ bald dann zu Themen irgendwo gefragt hat und was sagt, dass es dann ja immer so einen komischen Beigeschmack hat. Und jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt meiner Meinung nach gekommen. Ich habe dann nochmal nachgefragt, ob ich mich dann mal hier mit dem Podcast, ob ich da mal mitmache. Und jetzt ist ja ein gewisser Abstand zu allem da. Und jetzt kann man sich ja auch ohne große Emotionen, was ja im Fußball oft schwierig ist, über das eine oder andere unterhalten. Und das mache ich dann auch sehr, sehr gerne.
Wie fällt Ihr Blick, wenn wir mal mit dem Aktuellen anfangen, wie fällt Ihr Blick auf Dynamo jetzt aus? War ja am Wochenende in Sandhausen, ist ja ganz in Ihrer Nähe fast, zumindest von Dresden aus geblickt.
130 Kilometer, ja.
Haben Sie das Spiel gesehen, haben Sie Ausschnitte gesehen, dass Dynamo 4-2 gewonnen hat, haben Sie bestimmt gehört und jetzt auch wieder Tabellenzweiter ist. Also in Dresden ist ein bisschen Erleichterung da.
Ja, ja klar. Ich meine, es ist wieder eine sehr enge Tabellenkonstellation, was ja eigentlich traditionell im Normalfall in der dritten Liga immer der Fall ist. Und ist doch logisch, du spielst dann gegen einen direkten Konkurrenten, die dann ähnlich gut dastanden und dann liegst du zweimal hinten. Das muss man ja auch sagen, solche Spiele, wo es ja immer schwierig ist, aber was der Mannschaft dann auch immer ein gutes Selbstvertrauen gibt, in Rückstand geraten, das Spiel dann zu drehen und dann so Spiele zu gewinnen, ist doch logisch, ist ja auch toll, muss man ja auch mitnehmen. War so eine Drittliga-Saison, 38 Spieltage. Wissen wir auch, aus den letzten Jahren passiert immer sehr, sehr viel. Und von dem her ist es doch jetzt ein tolles Ergebnis. Und den Schwung mitnehmen, jetzt glaube ich, Heimspiel gegen Bielefeld, der nächste Verein, der dann vorne dabei ist. Also immer enge Spiele, immer knappe Spiele. Und von dem her ein super wichtiger Sieg. Ich persönlich habe es nicht gesehen, weil ich war noch näher wie Sandhausen, liegt ja hier Stuttgart bei mir. Und wenn ich dritte Liga anschaue, was ich auch öfter mache, dann gehe ich meistens hier zu den VfB Amateuren. Und ich habe dann 2 Stunden später, die haben wir, glaube ich, um 16.30 Uhr dann gespielt, die Amateure gegen Waldhof Mannheim live im Stadion angeschaut.
Da könnte also der Dynamo-Scout Sie anrufen, weil gegen Mannheim geht es ja dann eine Woche später nach dem Heimspiel gegen Bielefeld, der Dynamo noch ein Heimspiel gegen Mannheim. Könnten Sie jetzt Tipps geben, wie man Mannheim besiegen kann?
Rein theoretisch ja, aber der Dynamo-Scout war, glaube ich, auch im Stadion. Von dem her brauchen die mich da nicht, um gut vorbereitet zu sein. Das machen die schon selber in der Konstellation jetzt.
Okay, und dann ist natürlich, Sie haben es angesprochen, wichtiger Sieg in Sandhausen. Was wir in Dresden jetzt so ein bisschen sagen, Dynamo hat ja gar keine Angstgegner mehr. Dynamo gewinnt jetzt in Sandhausen, hat in Ferl gewonnen. Das waren ja in den letzten Jahren auch immer schwierige Spiele, wo man oft schlecht ausgesehen hat. Ist das ein gutes Omen oder ist das auch nur eine Momentaufnahme? Was halten Sie von solchen Sachen wie Angstgegner, von Bilanzen aus Vorjahren?
Ja, also ich glaube, das ist dann Ja, es wird dann oft so drüber geschrieben, aber manchmal sind es dann, nochmal, die Spiele sind ja meistens immer sehr, sehr eng und von dem her halte ich jetzt das Thema Angstgegner, das würde ich jetzt mal nicht zu hoch hängen, aber was schon auch wichtig ist und das stelle ich jetzt dieses Jahr fest und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die in so einer Saison einfach eine große Rolle spielen kann, ich habe es vorher schon gesagt, Rückstände aufholen oder auch mal in der Schlussphase Spiele zu gewinnen, das sind schon wichtige Dinge, die spielen dann schon eine Rolle und das ist dieses Jahr, glaube ich, das jetzt einmal aus der Entfernung wahrnehmen, schon öfter der Fall, dass man vielleicht auch mal in der Nachspielzeit noch ein wichtiges Tor schießt oder wie gesagt, nach dem Rückstand zurückkommt. Und das sind Themen, die finde ich schon sehr, sehr wichtig und die werden dieses Jahr, das läuft da diesbezüglich ganz gut und das ist ein wichtiger Faktor.
Wie ist denn der Austausch? Gibt es noch einen Austausch mit Dynamo und was trauen Sie der Mannschaft grundsätzlich in dieser Saison zu? Wir haben mal wieder einen Aufsteiger, der ganz oben steht, wie in den letzten beiden Jahren auch und wir haben wie immer eigentlich auch eine sehr enge dritte Liga.
Ja, dieses Enge, das ist ja, ich weiß gar nicht, vor der Saison wahrscheinlich wollten 10 Mannschaften, ich weiß nicht, wie direkt angesprochen wird, aber gefühlt die halbe Liga, die hat irgendwie den Wunsch aufzusteigen. Die dritte Liga ist halt mal im Vergleich zur ersten oder zweiten Liga mit Abstand die engste Liga. Das wird immer so sein und von dem her sind die Unterschiede, die es gibt, ja, es gibt da unterschiedliche Konstellationen, auch Möglichkeiten, aber die sind dann im Vergleich zu den anderen Ligen dann doch relativ gering und von dem her ist es immer eine ganz, ganz enge Sache. Und auch dieses Jahr wird es darum gehen, so wie es immer der Fall ist. Du wirst gute Phasen haben, du wirst auch Phasen haben, wo es mal ein bisschen schwieriger wird. Am Ende der Saison, ich sag mal so, vielleicht am 30., 31. Spieltag, musst du am besten unter den ersten 3 Plätzen stehen, musst du irgendwo dabei sein. Und dann müssen nochmal alle gemeinsam den Zielsprint machen, die letzten 7, 8 Spiele erfolgreich gestalten. Und dann hast du eine gute Chance, dass es am Ende reicht.
Also sind Sie positiv gestimmt, was Dynamo Dresden betrifft?
Nochmal, also ich werde jetzt nicht hier sitzen und sagen alles andere, aber ich kenne ja die Konstellationen. Ich weiß die Erwartungshaltung. Ich denke auch, ist schon ein Wandel auch von dem einen oder anderen. Also der Kader hat sich schon ein bisschen verändert, aber der eine oder andere ist noch bei. Man hat für die dritte Liga sicherlich eine sehr gute Mannschaft. Aber andere Vereine haben auch eine gute Mannschaft und es ist ein enges Rennen und von dem her der einzige Tipp, den ich von außen geben kann, ist der, dass man halt zusammenhalten muss, Ruhe bewahren, so weitermachen, so Ergebnisse wie jetzt in Sandhausen sind dann wichtig, von Spiel zu Spiel vorbereiten und am Ende, wenn es dann zum Endspurt geht, dabei sein und dann nochmal mit der Euphorie im Stadion, mit den Fans, mit allen einen Schlusspurt hinlegen und dann, glaube ich, kann es reichen. Aber es wird auf jeden Fall, wie immer, eine sehr, sehr enge Sache in der dritten Liga.
Eine Erkenntnis der ganzen Geschichte ist aber auch, sollte es gelingen, dann ist klar, dass es damit nicht getan ist, sondern dann muss man weiter investieren. Das zeigen jetzt auch die aktuellen Aufsteiger, also Ulm, Münster und besonders krass Regensburg, die natürlich auch gleich wieder im Abstiegskampf hängen. Elversberg, die Saison davor, die haben es besser gemacht, die haben sich mittlerweile gut etabliert. Aber man muss dann schon, wenn man aufsteigen sollte, konjunktiv investieren und auch etwas riskieren.
Weil ihr seid jetzt schon wieder am zweiten Schritt. Also okay, wenn das dann so kommen sollte und wann auch immer der Aufstieg erreicht wird, dann hat man schon eine Situation, wo man sich dann damit auseinandersetzen muss. Das sieht man jetzt, habt ihr ja gerade selber schon gesagt, Aufsteige der dritten Liga in die zweite Liga, aber auch zweite Liga in die Bundesliga. Das sind dann einfach nochmal Riesenschritte, wo die Möglichkeiten, dadurch, dass die Fernsehgelder natürlich dann in den ersten 2 Ligen anders verteilt werden, wie es in der dritten Liga der Fall ist. Deswegen ist das eine große Herausforderung. Und dann liegt es natürlich schon daran, wie risikobereit ist ein Club. Und das muss dann jeder für sich entscheiden. Also du kannst dann vernünftig wirtschaften, kannst auch versuchen, das mit Teamgeist, mit talentierten Spielern zu machen. Dann ist das Risiko natürlich da, dass es am Ende nicht rein kann. Oder du machst es so, wie ihr das sagt, wie analysiert. Wir wollen dann aber eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, die Liga zu halten und da muss man halt investieren. Und das wird dann eine Entscheidung sein, wenn das dann mal so sein sollte. Die kommt dann natürlich auf den Verein zu, klar.
Ist der Sprung von der dritten in die zweite Liga größer als dann, womöglich mal jetzt gar nicht auf Dynamo bezogen, sondern eher generell als der Sprung von der zweiten in die erste?
Nee, das würde ich nicht sagen, weil also da kann man ja, ich würde einfach mal sagen, dass die erste Liga eigentlich von, also wenn man vor der Saison die 18 Vereine durchgeht, dann kann man schon mit einer relativen Wahrscheinlichkeit sagen, welche Vereine werden denn vorne stehen, welche Vereine werden denn hinterstehen und dann wird es auch immer wieder Ausreißer geben, aber die Wahrscheinlichkeit, da nicht ganz falsch zu liegen, die ist dann schon relativ hoch und in der zweiten Liga tendenziell auch und in der dritten Liga wird es am schwierigsten. Also die dritte Liga ist mit bestimmt von allen drei Ligen, glaube, da sind sich auch alle einig, von der Prognose her am schwierigsten zu beurteilen. Und die Bundesliga fast die einfachste und die zweite Liga kommt dann danach.
Wenn man jetzt, weil Sie die drei Ligen angesprochen haben und wenn man auf Ihre Laufbahn guckt als Sportchef, da steht da Holstein Kiel, Hamburger SV, Dynamo Dresden. Wenn man jetzt die Vereine den Ligen zuordnen würde, würde ich mal behaupten, würde die Mehrzahl nicht auf die Einteilung kommen, die es jetzt in der Realität gibt, nämlich dass Holstein Kiel der Erstligist ist und Hamburg sich in der zweiten Liga findet. In Dresden ist man mit der dritten Liga auch alles andere als zufrieden. Beschreibt das so ein bisschen auch die Kräfteverhältnisse insgesamt im deutschen Fußball, die sich verschoben haben? Da müssen wir gar nicht Hamburg alleine nehmen. Ne? Der FC Schalke tut sich inzwischen in der zweiten Liga schon schwer. In Dresden gibt es ja schon auch den ein oder anderen Spruch, dass man nächstes Jahr auf Schalke trifft, aber in der dritten Liga. Wie sehen Sie da insgesamt auf den deutschen Fußball mit den Kräfteverhältnissen und eben auch die Aussicht für Traditionsvereine? Dynamo ist da nur einer, der erste FC Kaiserslautern fällt mir auch ein oder Hamburg oder eben Schalke, Köln, die eigentlich ganz andere Ansprüche haben oder über Jahre hatten.
Ja, also das ist auch eine Entwicklung der letzten, kann man sagen, Jahrzehnte, dass, wenn man sich jetzt mal die zweite Liga anschaut, ich meine, da spielen ja gefühlt 5, 6, 7 Vereine mit, die eigentlich vom Verständnis her klar Bundesliga-Vereine sind und in der dritten Liga ist es auch der Fall. Und in der Bundesliga hat man natürlich Teams, die die es vor 20 Jahren auf der Karte so gefühlt noch gar nicht gab und die vielleicht auch von dem ganzen Volumen her, vom Interesse her, vom Stadion, von den Fans eher vielleicht dann überraschender spielen. Das ist eine Entwicklung. Rein sportlich gesehen ist das, wie soll ich sagen, es gibt einen Wettkampf und diese Vereine haben sich da durchgesetzt und haben dann auch, und Sie haben ja dann Kiel jetzt wegen meiner Vergangenheit angesprochen, einen wahnsinnig guten Job im Prinzip in den letzten 10, 15 Jahren macht, mit vernünftigen Möglichkeiten, bescheidenen Möglichkeiten, einfach gut gearbeitet und durch diese gute Arbeit und natürlich die Ruhe im Umfeld, das macht natürlich dann so ein Verein dann auch aus, dass du anders wie jetzt zum Beispiel in Hamburg und Dresden, wo natürlich öffentliche Interesse und auch das, die tägliche Berichterstattung oder so eine ganz anderes Ausmaß hat, was grundsätzlich eine schöne Sache ist, aber manchmal auch ein Nachteil dann sein kann, haben die Vereine die sich das verdient. Und klar, ich jetzt als Fußballfan, mal ganz weg, dass es die Vereine verdient haben, die in der Bundesliga spielen, hat man schon den Wunsch oder auch das Gefühl, dass ja eigentlich so diese Clubs vielleicht irgendwo ganz oben sind, die ja auch im Prinzip die Leute dann irgendwo faszinieren. Also man will ja große Stadien haben, man will ja auch Fans auswärts dabei haben, am liebsten will man ja eigentlich einen Großteil in der Bundesliga oder der zweiten Liga an Vereinen haben, wo einfach eine wahnsinnige Euphorie ist. Und das hat sich halt die letzten Jahre so ein bisschen verschoben. Und das kann man theoretisch nur, wenn man das ändern möchte, kann man es nur ändern, indem man darüber nachdenkt, um ja auch Geld ein bisschen anders zu verteilen. Weil sonst wird es wahrscheinlich schwierig sein, weil du hast, wenn du, kann ich schon auch beurteilen, wenn du dann in Kiel arbeitest, im Vergleich zu Hamburg oder Dresden, hast du natürlich wirtschaftlich nicht die Möglichkeiten. Das ist klar, aber so von der Ruhe her, von der Entwicklung her, gewisse Vorteile, die die anderen Vereine natürlich nicht haben.
Können Sie Hamburg erklären? Also die haben es ja auch nach ihrem Abgang nicht geschafft, irgendwie mal wieder in die Bundesliga zu kommen. Was konstant ist, ist die Unruhe dort. Was konstant ist, ist, dass auch einzelne Positionen immer wieder ausgetauscht werden. Jetzt hat es den Trainer erwischt, der zu seiner Kindheitsliebe gekommen ist, also mit Steffen Baumgart. Ist das erklärbar? Warum es beim HSV einfach nicht klappt, mehr dort hochzukommen?
Also ich weiß, dass die Hamburger das jetzt wahrscheinlich nicht als Argument dann gelten lassen, aber man muss ja einfach sehen, Sie haben ja zwar Schalke vorher angesprochen und Hamburg, der HSV spielt jetzt, glaube ich, das 7. Jahr in der zweiten Liga und sind gefühlt, glaube ich, immer Dritter oder Vierter geworden. Also sie haben es geschafft, eigentlich immer im ersten Drittel oder in den Top-Vereinen dabei sein. Warum auch immer, hat es halt nie ganz gereicht. Was sie aber immer geschafft haben, ist die Konstanz, einfach vorne dabei zu sein. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wenn du das schaffst, immer dabei zu sein, ist es einfach eine Frage der Zeit, wann du irgendwann mal aufsteigst. Es ist jetzt unbefriedigend für den Fan, der natürlich das so schnell wie möglich haben möchte, aber anders wie es jetzt zum Beispiel Schalke, die sie auch genannt haben, die ja jetzt mit ganz anderen Problemen zu tun haben, hat es Hamburg immer geschafft, konstant, auch in der schwierigen zweiten Liga mit vielen Traditionsvereinen, eine sehr gute Rolle zu spielen. Und ich bin auch überzeugt davon, auch wenn dann halt mal das Ziel nicht erreicht wird und wenn die Fans dann auch zu Recht unzufrieden sind, und das kann man vielleicht auf Dynamo dann auch so übertragen, wenn du das schaffst, immer vorne dabei zu sein, immer deinen Job am Ende werden wir alle an Ergebnissen gemessen und manchmal wissen wir auch, macht es dann halt mal ein Spiel aus, ob es dann reicht oder nicht. Aber wenn du es schaffst, immer konstant vorne dabei zu sein, dann wirst du auch aufsteigen. Und das wird in Hamburg auch der Fall sein, weil sie es schaffen, immer vorne dabei zu sein.
Das habe ich mir nämlich gerade auch überlegt. Das ist ja die Parallele zu Dynamo, also die Sie gerade beschreiben. Und eigentlich wollen wir jetzt nicht die nächsten 7 Jahre immer wieder nach Ferl fahren. Vielleicht oben mit dabei sein, 4., 5., 6. Platz, aber irgendwann reizt dann doch mal eine andere Destination. Da reizen dann doch schon mal Hamburg, Köln oder Düsseldorf.
Ja, ist ja okay. Ist ja total berechtigt. Und ich sage ja auch, daran werden ja auch die Verantwortlichen am Ende als Verein oder wenn du jetzt Trainer bist oder wenn du Sportdirektor oder Sportführer, dann wirst du an diesen Ergebnissen gewinnen. Ich sage jetzt nur, wenn man das so ein bisschen nüchtern betrachtet, wir können aber die, wenn man die letzten oder die Zeit, die ich nur beurteilen kann, in Dresden nimmt, das waren dann, wir sind ja einmal aufgestiegen in der dritten Liga, da sind wir zweimal aus verschiedensten Gründen knapp gescheitert. Das sind dann oft 1-2 Spiele, die das dann irgendwo ausmachen. Es ist total berechtigt, dann zu sagen, Ziel erreicht oder Ziel nicht erreicht oder die Leute sind zufrieden oder sind unzufrieden. Aber als Verein würde ich mal so sagen, wenn du immer vorne dabei bleibst, dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal reicht, weil das spricht dafür, dass dann, auch wenn am Ende das große Ziel nicht erreicht wird, im Großen und Ganzen viele Dinge dann doch in die richtige Richtung gehen.
Dann lass uns mal vielleicht ein bisschen Bilanz ziehen. Sie waren von Juli 2020 bis März 2024 hier in Dresden, damit auch länger als in Kiel oder Hamburg. 1.343 Tage waren es dann insgesamt bei Dynamo Dresden. Nüchtern gefragt, wie fällt die Bilanz aus?
Also, sagen wir mal so, mal weg vom Sport, sondern einfach von der Erfahrung, dann bei Dynamo arbeiten zu dürfen und das mitzuerleben, diesen Verein kennenzulernen, das Ganze drumherum kennenzulernen. Für mich persönlich auch mal, was mir auch immer wichtig ist, auch mal 3,5 Jahre dann in Dresden leben zu dürfen. Das sind einfach Erfahrungen, die waren für mich jetzt unheimlich schön und wichtig und das möchte ich überhaupt nicht missen. Es war eine wahnsinnig interessante, tolle Zeit. Rein sportlich habe ich es ja gerade schon gesagt. Ich will jetzt gar nicht nur den Fußball nehmen. Man kann das ja jetzt auch gerade in der aktuellen Lage sehen. Es ist immer, man muss halt aufpassen, dass man die Sachen so dann darstellt, wie sie auch wirklich sind. Und ich bin immer ein Freund davon, bei allen Themen, wo dann irgendwo Kleinigkeiten dann irgendwo was ausmachen, einfach immer versuchen, die Fakten zu nehmen. Und die Fakten sind ganz einfach, dass wir im ersten Jahr aufgestiegen sind, im zweiten Jahr sind wir abgestiegen. Also wenn man es rein faktisch sieht, würde ich mal sagen, im ersten Jahr war nicht alles super, aber das Ziel wurde erreicht. Von dem her war das ein sehr, sehr erfolgreiches, ein schönes Jahr. Genau das gleiche im zweiten Jahr, nur andersrum. Hat man auch Phasen dabei, die waren gut, aber auch Phasen, die waren nicht gut. Auch die eine oder andere Entscheidung vielleicht, die da nicht so funktioniert hat. Am Ende bist du abgestiegen und hast deinen Job einfach dann nicht gut gemacht, weil das Ergebnis dann einfach den Abstieg dann halt darstellt. Und dann haben wir einen Zweijahresplan in der dritten Liga aufgestellt mit dem neuen Trainer, den wir dann geholt haben. Und dann habe ich ja gerade auch schon gesagt, sind dann oft so Kleinigkeiten oder vielleicht mal ein Spiel, haben dann im ersten Jahr den Aufstieg knapp verpasst. Und im zweiten Jahr, ja gut, da kann ich jetzt, wie soll ich sagen, ich kann dann bis zu meinem Ausscheiden kann ich das beurteilen. Und das war dann mal, also mal bis zur Winterpause eine sehr, sehr gute Vorrunde, die wir gespielt haben. Dann haben wir vor allem auswärts in der Rückrunde dann uns nicht mehr so präsentiert, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann war es irgendwann mal vorbei. Und dann waren wir, glaube ich, meine, ihr habt es wahrscheinlich irgendwo alles dastehen. Ich glaube, auf dem dritten Tabellenplatz. Wir haben noch einen gewissen Abstand zum vierten Platz. Und von dem her, sagen wir mal, das letzte Jahr kann man jetzt nicht ganz beurteilen, kann ich jetzt nur bis zu meinem Ausscheiden beurteilen. Aber die ersten 3 Jahre, die habe ich jetzt gerade versucht, irgendwo klar darzustellen, weil ich bin kein Freund davon. Wir können sie mit 10 Leuten unterhalten und jeder wird dann immer seine Geschichte erzählen. Und am Ende wird jeder immer, wie soll ich sagen, gucken, dass er da irgendwie so gut wie möglich rauskommt. Das will ich gar nicht. Das sind einfach im Sport und das ist für mich okay. Gibt klare Ergebnisse, die waren mal sehr gut und die waren auch mal schlecht und das gehört einfach zu dieser, wenn man die 3,5 Jahre analysiert, einfach zusammen.
Wenn wir bei den Fakten bleiben und vor allen Dingen auf das letzte Jahr blicken, haben wir Außenstehende 2 Punkte nicht ganz verstanden. A, wie konnte das passieren, dass dieser Krisenvorsprung, ich glaube es waren 10, 11 Punkte zwischenzeitlich, dass der ja doch in relativ kurzer Weise dann doch so verspielt wurde. Teil davon haben Sie ja noch miterlebt. Und der zweite Punkt, wenn es sportlich nicht läuft, wird ja ganz oft, so sind die Mechanismen des Geschäfts, der Trainer entlassen. Bei Dynamo war es dann am 3. oder 4. März, waren Sie es, der Sportdirektor. Das wurde dann auch begründet mit, das hat auch gar nicht mit der aktuellen sportlichen Lage zu tun, was wir als Außenstehende bis heute irgendwie schwer nachvollziehen können. Deshalb die Frage an Sie, haben Sie Antworten, gibt es da auch Fakten, die man nennen kann? A, den Einbruch, nach dem großen Vorsprung, B, Ihre Entlassung dann inmitten dieser Ergebnis oder auch dann ja insgesamt Krise?
Also fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ich habe es ja auch vorher schon gesagt, die dritte Liga ist eine sehr enge, komplizierte Liga. Und wir haben da letztes Jahr in der Vorrunde, da gab es auch mal Spiele drin, die waren nicht erfolgreich, auch mal eine kurze Phase, aber im Großen und Ganzen haben wir eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt und haben uns dadurch auch eine super Ausgangsposition oder die Mannschaft da besser zusammen im Trainerteam erarbeitet. Dann ging die Rückrunde los und es, ich sag mal so, es gab dann Spiele, die waren grundsätzlich, haben wir ehrlicherweise nahtlos an die Leistung der Hinrunde angeknüpft, gerade auch daheim, aber da haben wir wirklich dann, ich möchte dieses Wort jetzt nicht so oft benutzen, weil das ist immer schwierig, aber wir haben ja wirklich in dem einen oder anderen Spiel einfach auf echt ein bisschen Pech gehabt. Also das muss man sagen, aber was wirklich dann der Fall war, dass wir, sagen wir, vor meiner Freistellung, das kann ich ja noch sagen, gerade in Auswärtsspielen war ja dann das Halle-Spiel und davor das Ausspiel einfach auch nicht gut gespielt haben. Das ist da so eine Phase und jetzt würde ich einfach mal sagen, ich habe so Herrscher, du hast 38 Spiele und da gibt's halt Phasen, da läuft sehr gut und in dieser Phase war es so, da kam dann ein Quäntchen Pech dazu und auswärts dann auch das eine oder andere Spiel, was dann nimmer unser Anspruch war und von dem her sind wir relativ bescheiden aus dieser Rückrunde rausgekommen, haben aber immer noch eine Tabellenkonstellation gehabt, die grundsätzlich alle Möglichkeiten dann offen hatte. Also es war in jedem Jahr so, es gibt gute Phasen, es sind wenig gute Phasen. Du musst halt irgendwo schauen, dass du geschlossen aus diesen schlechten Phasen irgendwo dann rauskommst und am Ende gilt es dann halt einfach, da musst du da sein. Und von dem her kann ich das gar nicht irgendwie rumreden. Die Rückrunde, ergebnistechnisch, die lief durchwachsen. Aber man muss immer so ein Konstrukt dann irgendwo zusammensehen. Es gehört dann auch dazu. Wäre ein Traum von uns allen, wenn wir 38 Spiele oder von mir aus dann 36 Spiele, wenn alles immer sehr gut läuft. Das war mal eine Phase, da lief es einfach weniger gut. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist wahrscheinlich dann auch mal normal in der Saison, dass es vielleicht eine Phase gibt, wo es nicht so gut läuft. Geht nur darum, dass du dann aus dieser Phase halt dann wieder rauskommst und irgendwann mal deine Ergebnisse einfährst.
Und was war die zweite Frage nochmal? In der Phase dann, wo Geschlossenheit, sagen Sie, gefordert wäre, sind Sie ja dann freigestellt worden. Da erwartet ja jeder oder viele. Oder der normale Reflex ist, dass der Trainer entlassen wird. Diesmal Dynamo hat sich für den Sportdirektor entschieden und hat das dann begründet. Aber es hat auch eigentlich nichts mit den aktuellen Ergebnissen zu tun, sondern es ist mehr so eine prinzipielle Entscheidung. Hat uns jetzt in der Öffentlichkeit ein bisschen verwundert.
Ja, also ich habe da ehrlicherweise auch damit gerechnet. Von dem Ablauf her war dann grundsätzlich auch sehr überrascht. Aber es stimmt schon. Am Ende glaube ich, dass der Zeitpunkt vielleicht für diese Entscheidung, weiß ich, müssen die Verantwortlichen fragen, vielleicht ein bisschen unglücklich war. Aber das Thema war wirklich weniger der Sport, sondern es ging einfach um die Konstellation. Ich meine, wir haben ja auch, sagen wir mal, als Verein so ein bisschen anders aufgestellt und am Ende ging es natürlich auch darum und es wäre auch passiert, wenn wir aufgestiegen wären, weil dann wären wir ja alle noch bei Dynamo geblieben. So war ja auch das Konstrukt, das habe ich ja mehr oder weniger mit allen Mitarbeitern dann im sportlichen Bereich gehabt, dass dann viele, viele Leute, viele, viele Verträge sich verlängert haben und dann wäre das in dieser Konstellation auch weitergegangen, aber es gab halt eine Veränderung in der Struktur der Geschäftsführung und dadurch haben sie natürlich auch Kompetenzen ein bisschen verteilt und es waren auch Themen, die ich dann intern immer mal wieder auch angesprochen habe, dass das irgendwie mal geklärt werden muss und dann wird es wahrscheinlich jetzt halt dann durch die Freistellung so geklärt.
Das Leben kann ja nur vorwärts gelebt und rückwärts verstanden werden, aber aus der Sicht von heute würden Sie gerade mit Blick auf diese Rückrunde und den Start der Rückrunde, den Sie jetzt auch schon erwähnt haben, irgendwas anders machen? Wo Sie sagen, aus heutiger Sicht haben wir da einen Fehler gemacht?
Also ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, alles, was ich in der Rückrunde gemacht habe, war richtig. Hier gab es da wahrscheinlich auch eine Sache, wo man darüber diskutieren kann, dass man das hätte vielleicht ein bisschen anders besprechen können oder lösen können. Aber im Großen und Ganzen, sagen wir mal so, die Richtung, ich bin zu Dynamo gewechselt, der Ralf Minge war mein Vorgänger. Es gab klare Kompetenzen für den sportlichen Bereich und die waren für mich ja in der Konstellation in Dresden auch nicht zu diskutieren, weil das war Grundvoraussetzung für mich dann so zu arbeiten, wie ich mir das wünsche. Und an der großen Richtung, an der großen Linie hätte ich sicherlich nichts anders gemacht, aber das vielleicht in der internen Kommunikation oder vielleicht beim Mitnehmen dem einen oder anderen, dass man da hätte im Nachgang vielleicht mal das ein oder andere Gespräch mehr führen, das will ich jetzt nicht ausschließen.
Wenn Sie zurückblicken auf die, Jens hat es gesagt, 1343 Tage und sagen, gerade in dieser verantwortlichen Position wird man an Ergebnissen gemessen, ist dann der Aufstieg 2021 automatisch das Highlight und wir haben es ja deklariert, so ein bisschen als die Nacht von Meppen. Ist das dann der Tiefpunkt gewesen, als der Aufstieg 2 Jahre später ein Stück weit verspielt wurde? Oder machen Sie Erfolg und Misserfolg, Highlight und Tiefpunkt an anderen Punkten fest?
Also von der Bewertung her habe ich das schon gesagt, ist es natürlich schon richtig und es sollte auch so sein, dass ihr das so beurteilt. Ich persönlich, ich sag mal, ich weiß natürlich schon, dass, wie gesagt, manchmal das alles sehr eng beieinander liegt und nicht, wenn du aufsteigst, hast du nicht alles richtig gemacht und wenn irgendwie der Erfolg oder wenn so ein Spiel in Meppen dann passiert, war auch das ganze Jahr nicht irgendwo schlecht, aber am Ende sind es dann halt Ergebnisse und dann darf man das auch so bewerten. Ich habe nur dieses Meppen-Thema dadurch, das kann ich jetzt nur mal so im Nachgang, wir hatten einen 2-Jahres-Plan. Und den haben wir mit dem Markus Anfang 22 aufgestellt. Und von dem her war ich über dieses Meppen-Thema, was total ärgerlich war, weil wir eine super Rückrunde gespielt haben, eine tolle erste Halbzeit und dann auch ein paar Dinge in dem Spiel zusammenkamen, die einfach äußerst unglücklich waren. Aber schon wieder relativ schnell am Switchen nach vorne, weil du hast dir ein Tier gesetzt und dieses Ziel war, nach 2 Jahren spätestens wieder in der zweiten Liga zu spielen und mit dieser Niederlage hast ja immer noch im letzten Spiel die Chance gehabt, da haben wir uns auch drauf konzentriert, aber als es dann feststand, dass das Zielaufstieg nicht erreicht wurde, da war es bei mir dann schon so, auch relativ schnell, dann musst du diese Niederlage oder diesen Schlag dann einfach schnell verarbeiten. Ich glaube, das haben wir auch alle intern gemacht und haben dann optimistisch nach vorne geschaut, haben gesagt, okay, erste Jahr, wie auch immer, Ziel verfehlt, jetzt haben wir das zweite entscheidende Jahr vor uns und haben dann einfach total unseren Fokus auf das zweite Jahr gelegt. Von dem her war dann sag mal, die Trauer nach dem unglücklichen Nichtaufstieg musste dann relativ schnell schon wieder der Zielsetzung fürs nächste Jahr weichen. Und das war auch wichtig und so sind wir ja dann auch aus der von der Planung her und von allem her, Vorbereitung und Hinrunde, sind wir ja auch dann wieder gut reingestartet, was, glaube ich, vom Kopf her schon angefangen hat mit Ende der, nach dem Meppen oder nach dem Oldenburg-Spiel, weil wir relativ schnell gesagt haben, okay, abhaken, nächstes Jahr packen.
Und das war, glaube ich, auch alternativlos, weil ja auch darüber viel diskutiert wird, so offensiv mit dem Saisonziel umzugehen und zu sagen, wir wollen jetzt aufsteigen. Was sollte man den Menschen anders verkünden nach der Rückrunde, die man dann in Meppen sicherlich verspielt hat, den möglichen Aufstieg? Aber was sollte man da anderes kommunizieren?
Ja, aber ich glaube, das war wichtig. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre und wir haben ja die ganze Zeit zusammengearbeitet. Und auch wenn ihr Dinge irgendwie jetzt an mir oder an der ganzen Sache kritisiert und von mir aus zu Recht, aber was immer relativ klar war, das war der offene Umgang mit unseren sportlichen Zielen. Das war seit 2020 so. Das war dann auch in der zweiten Liga so, wo man einfach sagen muss, dass man die Zielsetzung, da hatten wir ja einen 3-Jahres-Plan, wollten uns schrittweise entwickeln. Das haben wir nicht geschafft. Das sind wir dann gescheitert. Aber die Zielsetzung, die war immer klar, weil mir persönlich das auch immer sehr, sehr wichtig war. Bin auch schon ein paar Jahre im Fußball dabei und weiß, wie dann immer irgendwie Misserfolge, jeder schaut, dass er irgendwie rauskommt. Und wenn es gut läuft, dann hast du wieder 25 Leute, die irgendwie alle, keine Ahnung, großer Teil waren. Mir persönlich war es immer wichtig, das ist meine Art, damit umzugehen, klare Ziele zu definieren und dann gibt es auch keine große Diskussion am Ende darum, wer war schuld an irgendwas, dann ist es klar definiert und dann übernimmt man natürlich dann für alle Fälle auch die Verantwortung.
Gibt es für Sie so einen Moment, so einen Dresden-Moment? Was haben Sie an Dresden lieben gelernt, wo Sie sagen, boah, das bleibt für mich so in Erinnerung?
Ich sag mal, die wahnsinnige Leidenschaft der Fans für Dynamo, das ist schon, das muss man ja erlebt haben. Und da bleibt mir jetzt eher so in Erinnerung gar nicht die Heimspiele bei uns im Stadion, wo ja dann irgendwo, was man ja schon auch gekannt hat, so als, auch wenn man beim anderen Verein gearbeitet hat, aber wenn man dann irgendwo zu Freundschaftsspielen oder mal zu Pokalspielen irgendwo eine Stunde oder anderthalb Stunden weg von Dresden gefahren sind, irgendwie in kleine Ortschaften, und dann hast du da Freundschaftsspiele gemacht und da waren da 4.000 Leute oder 5.000 Leute und du hast dich da mit den Menschen unterhalten, dann hast du einfach erstmal gemerkt, wie dieser Verein einfach verwurzelt ist, wie die Leute ihn lieben und wie groß es dann irgendwo ist, und das waren für mich dann fast emotional größere oder tollere Erfahrung wie die Highlights natürlich auch bei uns im Stadion. Aber da hast du erstmal gemerkt, okay, das ist jetzt nicht hier irgendwie im Dresden oder im Stadion, sondern du machst jetzt hier irgendwie ein Vorbereitungs-Freundschaftsspiel gegen irgendeinen Bezirksligaverein, 1,5 Stunden weg von Dresden. Und da kommen 5.000 Leute und da siehst du einfach die wahnsinnige Bucht. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung.
Herr Becker, ein Punkt würde mich rückblickend noch interessieren. War Guarino Capretti der richtige Trainer zur falschen Zeit in Dresden? Er hat ja nun kein Spiel gewonnen. Dynamo ist am Ende abgestiegen. Auch da kamen sicherlich ein paar unglückliche Sachen zusammen. Aber wenn man jetzt auch wieder da die Fakten und die Zahlen betrachtet, steht das eben so da. Ne? Kein Spiel gewonnen, abgestiegen. Eigentlich mit einem guten Ansatz, Fußball zu spielen, der aber vielleicht nicht in den Abstiegskampf passte. Jetzt rückblickend gefragt.
Ja, also auch ich will jetzt gar nicht irgendwie auf die einzelnen Trainer in den einzelnen Jahren eingehen. Es war eine Entscheidung. Die wurde aus voller Überzeugung getroffen und am Ende sind wir abgestiegen. Und von dem her gibt es da jetzt auch nichts. Irgendwie die Idee, wo man sich einfach im Sinne der Sache versucht hat, das Beste zu machen, die ist dann einfach, das hat nicht funktioniert. Wir haben ein Jahr zuvor, haben wir auch kurz vor Schluss einen Trainerwechsel gehabt und sind, haben dann da irgendwie eine wahnsinnige Energie erzeugt und sind dann mit dieser Energie dann auch in die zweite Liga aufgestiegen. Und am Ende ist das in der zweiten Liga nicht aufgegangen.
Hatten Sie die Idee nochmal vor der Relegation? Der Gegner aus Kaiserslautern hatte das ja damals gemacht, hat den Trainerwechsel zu Dirk Schuster vorgenommen. Hatten Sie auch nochmal so eine Überlegung oder haben Sie gesagt, nee, wir ziehen das mit Capretti durch?
Die hatte ich nicht, weil nochmal, wir haben ja den Trainerwechsel schon gehabt und auch da geht es einfach immer wieder nur um Verantwortung. Ich weiß, dass das für euch, aber mir war persönlich wichtig, wenn ich mich dann für einen Trainer entscheide, von dem ich dann einfach auch überzeugt war, dann war das klar, wir gehen gemeinsam in diese Relegation. Wir hatten auch beide die Konstellation, das ist mir auch einfach nur wichtig vom Verstehen her, weil ich dann auch selber immer gern Verantwortung auch für Fälle übernehme, wo es nicht läuft. Nur, dass es einfach nochmal klar gemacht wird, mein persönliches Schicksal bei Dynamo Dresden war ja auch davon abhängig, dass wir die Klasse halten. Also wir sind ja dann abgestiegen, das heißt, wir alle waren ja dann irgendwo vertragslos und dann hat man sich ja wieder auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Das soll nur für euch so eine Erklärung sein. Ich treffe dann die Entscheidung aus Überzeugung. Ich war davon überzeugt, dass diese Konstellation die richtige ist. Und im Nachgang sind wir abgestiegen. Und das war dann die Konsequenz.
Wenn wir jetzt den Blick aktuell auf Dynamo richten, der Verein orientiert sich wieder oder hat ein Stück weit ein paar Identifikationsfiguren integriert, zurückgeholt, auch langfristig gebunden. Niklas Hauptmann ist da, glaube ich, an allererster Stelle zu nennen, aber auch Stefan Kutschke. Marco Hartmann arbeitet im Verein jetzt als Nachwuchskoordinator. Ulf Kirsten, den haben Sie ja auch wiedergeholt. Ist das so generell ein Weg, der so im Traditionsverein und auch speziell Dynamo, den Verein kennen Sie ja nur auch aus dem Inneren, der richtige ist?
Hundertprozentig. Also die ganzen Namen, die Sie gerade genannt haben, das waren ja alles, also ob das auf dem Sport war oder der Marco jetzt als verantwortlicher Jugend, der Ulf als Berater oder so, das waren ja alles Leute, die wo ich ja noch federführend dabei war, weil ich das für so einen Verein einfach wahnsinnig wichtig finde, dass die Tradition so gelebt wird, dass große Persönlichkeiten, die in dem Verein vielleicht früher gespielt haben oder jetzt auch spielen, dass die einfach da langfristig gebunden werden. Auch junge Spieler, Toni Menzel oder was weiß ich, in Ömi haben es ja schon genannt, dass man einfach versucht, die Jungen langfristig zu halten. So ein Haupe natürlich als Gesicht dann auch nach außen, der natürlich auch als Sportler eine wahnsinnige Qualität für diese Liga hat. Marco in der Jugend, Ulf natürlich auch. Also ich glaube, ich war immer ein Freund davon, zu schauen, dass man Leute, die natürlich dann auch eine gewisse Qualität haben, und das haben sie alle, also es bringt jetzt nichts, Leute einzubinden, nur weil sie irgendwie einen tollen Namen haben oder eine Vergangenheit im Verein, sondern es geht schon darum, Personen zu finden, die einfach qualitativ gut sind und die auch wissen, wie dieser Verein tickt, weil das habe ich auch immer wieder betont und bin da auch mit dem Ulf oder wem auch immer lange immer zusammengesessen, weil die Menschen verstehen natürlich den Verein grundsätzlich viel, viel besser, wie ich das überhaupt je verstehen kann, egal wie lange ich in Dresden arbeite, weil du kommst dann irgendwann mal hin und du versuchst dann, dich da zu integrieren und mit den Sachen auseinanderzusetzen, aber wenn weil sie sich ein Ulf Kirsten oder Marco Hartmann, wenn du mit denen zusammensitzt und unterhältst dich dann über alle verschiedenen Themen, dann kriegst du einfach Einblicke, die du allein so gar nicht bekommen kannst. Und das war mir einfach persönlich für mich unheimlich wichtig, aber auch für den Verein, weil ich auch davon überzeugt bin, dass die Leute oder die Fans das gut finden, wenn man Leute in den Verein integriert, die eine große Vergangenheit haben und die einen guten Job machen. Also das war mir persönlich immer sehr, sehr wichtig.
Sie haben das gerade, fand ich, super beschrieben, dass die Namen, über die wir gerade gesprochen haben, den Verein sehr gut kennen, die den Verein leben, so formuliert man das ja heutzutage immer. Vielleicht ist das vielleicht auch der Gegensatz. Ihnen hat man so latent immer den Vorwurf gemacht, Sie würden Dynamo zu wenig leben. Ich finde ja manchmal, das passt auch ganz gut zusammen, wenn Leute von außen kommen, weil so ein Verein auch nicht nur aus sich selbst leben kann, weil so ein Blick von außen tut auch immer ganz gut. Ich hatte immer so den Eindruck, das wird Ihnen so ein bisschen dann auch nachgesagt, Sie wären mit Dresden nicht so richtig warm geworden, oder dann sagt man so, er hat den Verein nicht richtig gelebt. Was sagen Sie dazu?
Also ich persönlich bin jetzt damit so noch nicht konfrontiert worden, aber kann ja durchaus sein, dass das der eine oder andere so sieht. Ich kann dann immer nur sagen, dass ich die Themen, die ich einfach vielleicht emotional gar nicht so verstehen kann und auch nicht den Leuten das Gefühl geben möchte, das zu tun, weil das ist einfach nicht möglich, versucht habe, dann gerade über solche Persönlichkeiten einfach ein gutes Gefühl zu haben. Ich habe mich auch oft, sag mal, wenn wir intern, gibt ja bei Dynamo viele Dinge im Verein, die irgendwo mal passieren. Also das ist ja nicht nur der Sport, da gibt's ja ganz, ganz viele Sachen, die jetzt grundsätzlich rund um Dynamo Dresden passieren. Und mir persönlich...
Daran hat sich übrigens nichts geändert, Herr Becker, seitdem Sie
ja,
die Stadt verlassen haben.
Wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, aber macht ja auch den Verein irgendwo aus. Und klar gibt es zwar Dinge, wo man auch mal kritisch drüber diskutieren kann, aber es gibt da viele Dinge, die dann wahnsinnig toll sind und die auch sich nicht unbedingt ändern müssen. Also das ist dann auch ein Teil. Und ich habe halt immer versucht, mich auch intern in allen Themen, die es ja auch die Jahre gab, immer so ein bisschen aus emotionalen Diskussionen insofern ein bisschen rauszuhalten, weil ich das emotional gar nicht mitdiskutieren kann, was ich machen konnte, dass der Sport so gut wie möglich läuft, dass man versucht, jetzt auch mit Mitarbeitern oder mit Spielern eine gewisse Identifikation zu schaffen. Aber ich persönlich würde das jetzt für mich auch nicht glaubhaft finden, wenn ich jetzt nach Dresden komme und nach einem halben Jahr irgendwie erklären möchte, ich weiß jetzt emotional, wie ihr alle denkt. Das wird nie der Fall sein. Und das finde ich, muss ich mir auch sagen, das ist ja, du bist ja dann auch... wie auch immer, du arbeitest bei verschiedensten Vereinen und machst deinen Job, und das würde ich dann schon sagen, und dann habe ich immer versucht, zu 100% und klar zu machen, aber gewisse Dinge, also wenn ich mich mit dem Ulf Kirsten jetzt über Dynamo unterhalte, da wird doch kein Mensch verlangen können, dass ich emotional mit seiner ganzen Geschichte oder mit Marco Hartmann, dass ich das genauso spüren kann, aber was ich machen kann, ist solche Leute in den Verein zu integrieren, weil die auch den Menschen irgendwas geben können, ehrlicherweise, was ich den Menschen so gar nie geben kann. Also dann haben wir es halt irgendwie immer als Team versucht, diese Identifikation so darzustellen, dass es dann irgendwo für den Verein auch okay und gut ist.
Braucht es davon noch mehr, von den Hartmanns und Kirstens? Zum Beispiel sagt man ja auch immer, ja, im Aufsichtsrat würde vielleicht dann noch die ein oder andere sportliche Note guttun.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, also ich werde jetzt hier nicht irgendwie in hier schlaue Sprüche irgendwie oder irgendwelche Vorschläge. Die Leute intern wissen, wie ich über die Themen denke, und von dem her kompetente Dynamos mit Qualität und Herz für einen Verein kannst du nie genug haben.
Aber weil Sie gerade so nüchtern sachlich rüberkommen und auch beim Fußball immer so nüchtern sachlich wirken, wie gelingt einem das? Oder gibt's auch mal den Ralf Becker-Moment, wo der so richtig aus sich rausgeht, wo er so richtig emotional ist? Oder sind Sie da wirklich auch immer, ja, zurückhaltend, sage ich mal, reserviert?
Das ist natürlich grundsätzlich eine Typensache. Also ich glaube, dass ich, also würde auch jedem raten, jedem Menschen, dass er authentisch ist und so versucht zu sein, wie er wirklich ist. Und das ist mein Naturell, dass ich eher ruhig bin, als dass ich irgendwie wild bin und eher mal weniger sage, als dass ich zu viel sage. Das bin halt ich. Also das kann man, wie soll ich sagen, das kann man so.
Also bei der Nacht in Meppen waren Sie dann auch schon wieder mit dem Fokus, wir müssen nach vorn blicken, nicht mal gegen die Wand getreten.
Also ihr kommt natürlich dann immer gleich mit so Situation, natürlich, nochmal, dann hatten wir ja noch eine Pressekonferenz, die war ja dann auch noch hochemotional, und da musst du erstmal intern schauen, dass du dann irgendwo den Blick richtest und dass die Leute, mit denen zusammenarbeitest, dass die dann irgendwo gucken, dass sie den Kopf wieder hoch machen. Also meine Aufgabe ist es nicht, ich definiere mich nicht derjenige, der irgendwas eintreten muss, sondern ich muss halt schauen, dass die anderen nichts eintreten. Also dass wir halt irgendwo gucken, dass wir irgendwo relativ schnell aus diesen Sachen rauskommen und immer selbstbewusst und immer mit Überzeugung versuchen, dann unsere Aufgaben anzugehen. Und das hat da jeder seinen Weg. Ich möchte auch den nicht kritisieren, der dann irgendwo emotional ist oder laut ist oder was eintritt. Ist halt nicht mein Weg.
Apropos eintreten, im ganz anderen Wortsinn, nämlich in einen Verein eintreten. Wo werden wir Sie denn vielleicht demnächst oder zur neuen Saison wiedersehen? Gibt's Angebote? Haben Sie sich jetzt bewusst eine Auszeit genommen? Wie schauen Ihre beruflichen Planungen jetzt für die nächsten Jahre aus?
Ja, privat war das jetzt grundsätzlich einfach mal so. Also ich hatte ja dann, sag mal, nach meiner Freistellung aus einem privaten Grund wirklich dann mal 2-3 Monate wirklich Abstand genommen, ein bisschen zum Fußball, habe dann auch wenig die letzten Spiele mitbekommen. Seit dem Sommer bin ich wieder ein bisschen mehr, habe ich ja auch gesagt, dass ich jetzt am Wochenende irgendwo draußen bin, schauen wir jetzt wieder Spiele an, bin jetzt wieder da und ab schon vor im Jahr 2025 mal wieder zu arbeiten. Ist doch klar, aber das ist, wie soll ich sagen, das ist so eine Sache, da braucht man auch ein bisschen Geduld und die habe ich, weil wenn du lange im Fußball bist, dann weißt du, dass du da nichts erzwingen kannst, dass es manchmal auch ein bisschen Geduld braucht, irgendwie auf was Gutes zu kommen, und das eine oder andere Gespräch gab es, aber bis jetzt war es einfach so. Ich freue mich jetzt einmal wieder irgendwo daheim zu sein, war ja auch viele Jahre dann irgendwo weg und genieße das jetzt irgendwo, bin aber trotzdem offen für neue interessante Sachen, und dann werden wir mal schauen, was das Jahr 2025 bringt. Das ist alles offen. Ich bin für vieles offen. Ich habe jetzt tolle Erfahrungen gemacht. Sie haben ja die drei Vereine genannt in führender Position und war nie einer, der so einen Karriereplan irgendwo in der Tasche hat und sich schon immer vorbereitet hat auf irgendwelche Themen. Wenn ich jetzt beim, weiß ich, wo ich bei Dynamo war, habe ich mich nie damit beschäftigt, was mache ich denn mal da oder was könnte ich irgendwo machen. Ich habe dann immer meine Aufgaben und da habe ich mich darauf konzentriert, und jetzt ist die Zeit, mal zu gucken, was kann man irgendwo in Zukunft machen, und das mache ich, und 2025 wird es auf jeden Fall irgendwie weitergehen.
Können Sie sich auch einen Seitenwechsel vorstellen, weil Sie sagen, Sie sind allen Seiten offen, Sie kennen sich ja auch in der Beraterszene sehr, sehr gut aus, haben da auch Ihre Erfahrung gesammelt, oder sagen Sie, nee, ich möchte schon eigentlich gerne Sportgeschäftsführer bei einem Verein sein?
Also wie sagt man so schön, wo war das der letzte? Man sollte ja nie irgendwas ausschließen, und das werde ich auch nicht machen. Das hat aber jetzt nicht unbedingt was mit dem Berater zu tun. Es gibt ja im Sport verschiedene Bereiche. Nochmal, ich habe jetzt immer als Geschäftsführer gearbeitet. Es gibt auch in der Struktur eines Vereins unterschiedlichste Sachen. Am Ende kommt jetzt, müssen viele Faktoren einfach zusammenkommen. Da muss erstmal für die Familie muss das irgendwo okay sein. Mit den Leuten, wo man zusammenarbeitet, muss es eine Richtung geben, weil das ist auch eine Erfahrung, dass einfach es wichtig ist, dass du ein Team hast, wo es einfach Spaß macht, und welche Position das am Ende ist, das ist dann nicht ganz so entscheidend. Auf jeden Fall jetzt nicht mehr für mich. Das war mal vor 10 Jahren vielleicht noch anders, wo man einfach schon auch seine eigenen Ideen hat. Am Ende geht es jetzt darum, sich einbringen zu können und die Funktion. Ich wehre mich überhaupt gar nicht dagegen, das Gleiche wieder zu machen wie bisher, aber ich schließe jetzt grundsätzlich nichts anderes aus.
Jetzt ist aber erstmal Weihnachten.
Jetzt ist, ja, jetzt, Sie haben es ja vorher schon, 3,5 Wochen Weihnachten. Also jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt werde ich auch noch, sind noch ein paar Spieltage, ein paar Spiele anschauen, ein bisschen weg sein. Und dann werden wir irgendwo Weihnachten feiern mit meiner Frau nochmal ein paar Tage ein bisschen was unternehmen. Und dann ist Weihnachten, dann wird irgendwo Silvester sein und dann geht es 2025 für uns alle wieder weiter.
Ralf, danke, dass Sie uns nochmal zur Verfügung gestanden haben, dass wir nochmal so ein bisschen über die Zeit bei Dynamo und in Dresden sprechen konnten. Und wir drücken Ihnen die Daumen für 2025. Sie wissen ja, wie das ist. Man sieht sich im Fußball immer wieder, und wir freuen uns aufs Wiedersehen.
Okay, also Grüße, gell? Ciao.
Ralf Becker war das mit so einem Resümee von 3,5 Jahren Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.
Und Jens, zwei Sätze oder zwei Dinge sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Auch nochmal in Anknüpfung der ersten Halbzeit sozusagen des Podcasts heute. Die dritte Liga ist eine enge Liga, ne? Weil du mich ja vorhin belächelt hast. Und das zweite, wir müssen immer bei den Fakten bleiben, ne? Und ja. Von daher spricht gerade einiges für Dynamo.
Soll ich dir sagen, was mein Highlight an diesem Wochenende war? Wo ich gedacht habe, das ist interessant, dass es jetzt offenbar eine neue Art der Pressemitteilung gibt. Früher hat man Trainerwechsel, hast du bekannt gegeben, Verein XY beurlaubt Trainer Rudi Rübel. Oder Verein XY trennt sich von Trainer Max Meyer. Was jetzt in diesem Jahr passiert ist, der FCE bedankt sich zum Abschied bei Pavel Dotschev. Und da wird dann suggeriert, dass sich der Verein in diesem Moment gerade von dem Trainer getrennt hat.
Das ist stark, oder?
Ja, es gefällt mir irgendwie. Also, oder es hat irgendwas Neues. Es hat eine positive Note bei einer Nachricht, die nicht grundweg positiv ist, oder?
Da hat jemand im PR-Seminar sehr gut aufgepasst, ja. Weil es geht ja immer darum, auch vermeintlich schlechte Nachrichten positiv zu verkaufen.
Genau.
Und das in solche warmen Worte zu packen, das ist also auch für den Vorfall an sich. Wir sind ja hier der Schwarz-Gelb-Podcast und nicht irgendwie der Podcast aus dem Schacht oder so ähnlich. Aber wer das ein bisschen verfolgt hat die letzten Wochen, das ist ja schon eine kleine Farce, die sich da abgespielt hat. Und man muss jetzt nicht Freund von Pavel Dotschev sein und man muss jetzt auch nicht die internen Vorgänge im Detail kennen. Aber alles das, was bekannt ist, da finde ich, hat man dem Trainer schon ein bisschen übel mitgespielt. Und ihm dann so eine Pressemitteilung vorzusetzen, man bedankt sich zum Abschied, wo sie ihm jetzt innerhalb wirklich so einen verdienten Trainer, auch der für den Verein viel gemacht hat, innerhalb von 2 Wochen so zu demontieren, das finde ich jetzt mal schon, ist ein starkes Stück oder halt ein echter PR-Coup, könnte man auch sagen.
Aber man muss tatsächlich sagen, es kam jetzt für niemanden groß überraschend, oder? Also es war eigentlich logisch, wenn Dotschev jetzt nicht irgendwie eine besonders starke Serie hinlegt, eine Erfolgsserie, dann wird das nicht bis zum kommenden Sommer gehen.
Weißt du, was ich mich frage? Und Leute, die die Frage beantworten können, können uns ja gerne auch schreiben, gerne auch Insider, Lila Insider. Hatte denn Pavel Dotschev überhaupt noch eine Chance, erfolgreich zu sein, wenn du so demontiert wirst? Funktioniert das denn im Profifußball, im Leistungssport, wenn dein Vorgesetzter, jetzt immer mit dem Blick der Spieler, wenn der so abgesägt wird und du das Gefühl hast, der hat null Rückhalt vom Sportchef?
Es ist immer noch was anderes, Tino. Es ist immer noch was anderes, wenn der Trainer von sich aus zurücktritt. Das hat es ja schon ein paar Mal gegeben. Wenn der sagt, okay, ich höre zum Saisonende auf. Siehe Jupp Heynckes, siehe Jürgen Klopp, die haben das gemacht. Dann ist es was anderes. Dann ist da ein klarer Cut und dann, glaube ich, wird der ein oder andere Spieler sagen, okay, wir wollen unserem Chef noch ein gutes Ende bereiten. Aber so bist du aus meiner Sicht enteiert worden von der sportlichen Führung und bist eine Lame Duck.
Auf jeden Fall, ja. Und deswegen die Frage, kann dann überhaupt noch Erfolg kommen? Kann eine Fußballmannschaft noch funktionieren, wenn sie weiß, dass der Cheftrainer am Saisonende abgelöst wird, egal wie die weitere Saison laufen wird? Die könnten ja auch mit 5 Punkten Vorsprung aufsteigen. Pavel Dotschev wäre am Ende der Saison gegangen. Kann man dann noch Leistungssport betreiben? Stelle ich jetzt einfach mal einen Raum und würde, wenn du mich fragst, sagen, nee, das funktioniert nicht.
Was funktioniert, ist, dass es am Sonntag ein nächstes Topspiel gibt. Arminia Bielefeld kommt. Die sind auch richtig gut drauf. Da erwarte ich auch wieder ein richtig schönes Topspiel. Tolle Rahmenbedingungen, 30.000 Zuschauer und gibt rund um das Spiel auch einen Weihnachtsmarkt des Vereins und der aktiven Fanszene. Lohnt sich auch, da zum Beispiel so einen 20-Euro Geschenkgutschein zu kaufen. Der wird dann genutzt, um Kindern, denen es so nicht so besonders gut geht, die sich vielleicht kein tolles Weihnachtsgeschenk leisten können, um denen das zu ermöglichen. Da werden dann schöne Geschenke zur Verfügung gestellt. Das finde ich immer eine tolle Sache. Überhaupt wird dieser ganze Weihnachtsmarkt im Sinne von sozialen Projekten stehen. Zurück zum Bielefeld-Spiel. Bei Bielefeld schauen wir natürlich am Sonntag ganz speziell bestimmt auf Julian Kania. Der stand ja im Sommer kurz vor dem Wechsel zu Dynamo, hat sich dann für Bielefeld entschieden, von der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg nach Ostwestfalen gegangen. Ja, da schwingt schon sicherlich noch ein bisschen was mit. Und die Bielefelder, die kommen natürlich mit dem Rückenwind des Pokalerfolgs, dieses 3:1 gegen den SC Freiburg. Wobei, das spielt jetzt am Sonntag keine Rolle mehr, oder Tino?
Das wird am Sonntag alles keine Rolle spielen. Auch das wissen wir aus jüngster Vergangenheit. Am Sonntag ist ein neues Spiel und es wird auf jeden Fall ein Spitzenspiel. Dynamo sollte trotzdem im Vorteil sein, finde ich. Und das hat nichts mit dem Pokal zu tun, sondern einfach mit dem Heimvorteil, den man im eigenen Stadion hat. Und am Ende wird es aber doch auch wieder ein Stück weit auf Tagesform und auf das Quäntchen Glück ankommen.
Wobei man wirklich sagen muss, also Bielefeld, nachdem sie sich in der letzten Saison richtig schwer getan haben und da auch wirklich erstmal Halt finden mussten in der dritten Liga, sind die in dieser Saison echt richtig gut, muss man sagen. Die haben am Trainer, an Mitch Kniat, festgehalten und erinnern mich so ein bisschen ansatzweise an Dynamo Dresden in der Vorsaison. Dynamo hatte ja damals dann auch an Markus Anfang, nach dessen erster Saison, die auch nicht ganz einfach war, festgehalten und dann in der zweiten Saison, zumindest in der Hinrunde, ganz ordentlich abgeliefert.
Na gut, wenn du das so sagst, dann dürfen sie gerne Dynamo komplett kopieren, weil dann ist ein Aufstiegsplatz am Ende frei. Oder ein Bewerber um die ersten 2 Plätze und den Relegationsplatz wäre dann schon raus. Nehme ich in dem Punkt gerne entgegen, sozusagen.
Der Herr Mayer wird sich das Ganze nicht anschauen. Der Herr Mayer ist nämlich in Altenberg und guckt da zeitgleich, später Entscheidung, den Vierer-Bob-Weltcup mit Francesco Friedrich. Richtig?
Das ist unabgesprochen richtig, Jens. Vollkommen korrekt. Mhm. Weltcup-Auftakt in Altenberg, Samstag der Zweier und der Monobob der Frauen, Sonntag Zweier-Bob Frauen und am Nachmittag, wenn im Rudolf-Harbig-Stadion Dynamo spielt, wird in Altenberg Vierer-Bob gefahren. Die Königsdisziplin, die Formel 1 des Winters, wie es so schön heißt. Mhm.
Aber der Herr Mayer kommt am Freitag zum Handball.
Das ist auch richtig, eins, was du alles weißt. Heimspiel, ja. HCL.
Die Florenz. Rückkehr von Nils Kretschmer, vom Handball-Influencer, der 9 Jahre in Dresden gespielt hat, der kehrt nach Dresden mit dem TV Großwaldstadt zurück. Das wird, glaube ich, ein schönes Spiel am Nikolausabend und hoffentlich ein Heimsieg für den HCL Florenz.
Also die zweite Handball-Bundesliga ist ja ähnlich eng wie die dritte Liga, ne? Oder auch die zweite Bundesliga
im Fußball, ja.
Also der HC Elbflorenz liegt, glaube ich, 3 oder 4 Punkte hinterm Aufstiegsplatz zurück. Mhm. Wenn sie letztes Wochenende einen Punkt gemacht hätten oder gewonnen hätten, wären sie ja richtig nah dran. Ja. Insofern kann man sich nur wünschen, dass sie zumindest ihre Heimspiele konsequent jetzt wieder gewinnen. Und jetzt Heimspiel gegen den TV Großwallstadt. Da sage ich mal, hartes Spiel, knapper Heimsieg.
Und dann 2 Tage später das Bielefeld-Spiel, haben wir ja schon ein bisschen angeteasert, mit dem Weihnachtsmarkt am Stadion. Und 10. Dezember sehen wir uns in Pillnitz mit dem Stefan Kutschke.
Das große Jahresfinale, Schwarz-Gelb, der Live-Talk mit Stefan Kutschke, genau.
Tino, dann viel Spaß. Wir sehen uns erstmal Freitag beim Handball und dir viel Spaß an der Bob- und Rodelbahn im Osterzgebirge. Frohes Frieren.
Naja, wir gucken mal, wie kalt es ist. Dir auch eine schöne Woche, dann bis spätestens Freitag. Tschüss.
Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.